Liebe Gemeinde, wir haben uns heute hier versammelt, um Abschied zu nehmen. Abschied von einem der besten Freunde der Oberstdorfer Kinder.
Ich meine, das hat man in Kitzbühel oft gesehen, dass es jetzt nicht zugunsten der Sportler ausgeht, sondern wirklich zugunsten der Zuschauer teilweise.
Ja, ich bin jetzt nicht so der alleremotionalste Mensch, der dann gleich zum Heulen anfängt. Aber ja, es ist schon so einfach.
Also es waren echt Tage dabei, wo ich nach einem Rennen, auch jetzt in der letzten Saison, kaum noch gerade auslaufen konnte, weil die Schmerzen so groß waren. Die Alpine ist halt schwierig, du kannst dein Kind jetzt nicht jeden Tag auf den Gletscher mit hochschleppen im Sommer.
She Happens. Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
Hallo, hallo, neue Dezemberwoche, neue Folge She Happens. In logischer Konsequenz. Und wir haben wieder einiges für euch vor. Das habt ihr vielleicht schon gesehen, wenn ihr auf die Länge dieser Folge geschaut habt. Mein Name ist Moritz Batscheider und bei mir in Oberstdorf der Vinzenz Geiger.
Servus miteinander.
Und uns zugeschalten aus, ich meine aus Garmisch, Corinna Horn.
Yes, hello.
Und wir haben wieder einiges mit euch vor. Als erstes wollen wir das vergangene Wintersportwochenende besprechen. Und es waren ja so einige krasse Highlights dabei. Und dann haben wir ein Interview für euch mit Christina Ackermann. Und wir werden diesem Podcast auch Kapitelmarken hinzufügen. Für alle, die das noch nicht kennen, wenn ihr auf Apple hört, dann müsst ihr nach unten scrollen, wo auch die Shownotes sind und so weiter. Und dann könnt ihr euch direkt quasi auch zum Interview klicken, wenn euch das mehr interessiert als das, was wir über das Wochenende zu sagen haben, und wir haben einiges zu besprechen und wir haben gerade ausgemacht, das absolute Highlight ist natürlich die Skiflug-WM und wir steigern uns ein bisschen und der Finzi und ich sind ganz stolz, wir haben jetzt hier ein paar Notizen vorliegen und Corinna, du kannst stolz auf uns sein, wir haben beide Biathlon geschaut oder uns zumindest mit Biathlon beschäftigt.
Ich bin gerade aber noch ein bisschen geflasht von dem Wochenendrückblick, den Coco, den hast du gemacht, oder?
Ja, das der war. Ja,
sehe ich das mal ja direkt.
Da siehst du mal, was so ein langweiliges Uni-Seminar mit einem machen kann.
Ja, höchst professionell. Kann ich jetzt richtig mit Ergebnissen prahlen.
Na, können wir richtig raushauen. Aber hast du auch live geguckt?
Ich habe auch live geguckt, aber glaube kein Rennen von Anfang bis Ende, aber war schon die ein oder andere Stunde, die ich mit Biathlon schauen verbracht habe. Aber wir hatten Lehrgang, deswegen ging es nicht alles ganz aus. Und die Trainingszeiten wurden schon so gelegt, dass man Skifliegen anschauen kann.
Nicht, dass man Biathlon gucken kann. Das ist die Priorität. Apropos Lehrgang, ganz kurz. Auf Social Media hat man sehen können, ihr wart in Oberstdorf und ihr wart langlaufen. Und es gibt eine Story, ich glaube, vom Effe. Wie ihr langlaufen seid, aber nicht irgendwo im Stadion, wo alles schon schön hergerichtet ist, sondern über die Loipen rund ums Dorf, die doch jetzt eigentlich gar nichts sein können. Also seid ihr einmal schön durch den Dreck?
Es war am Samstag, glaube ich. Da war es eigentlich nur ganz okay. Das muss man ausnutzen, wenn das mal gespürt ist. Es ist ja nicht mehr ganz so oft, dass so viel Schnee ist, dass man die Dorfrunde laufen kann. Aber ja, war langsam, aber war nicht schlecht, wir sind da alle nicht so empfindlich, würde ich sagen.
Stark. Coco, warst du langlaufen?
Ja, letzte Woche habe ich es ja noch gesagt, dass ich echt neidisch bin, was ihr für gute Bedingungen habt. Wir konnten in Garmisch sogar auch langlaufen, aber nur Samstag und Sonntag. Der Regen hat schon wieder alles weggemacht.
Ich war nicht langlaufen, so viel kann ich sagen.
Das war auch klar.
Ich war aber auch in München und habe mich da nicht mit Langlauf beschäftigt. Doch, ich habe Langlauf geschaut, ich habe die Fan-Variante gemacht. Ich habe Fast Food selber gekocht und Wintersport geschaut. Das war mein Wochenende. Insofern ergänzen wir uns vielleicht ganz gut. Zumindest wenn es sich darum geht, dass wir selber hier jetzt aktiv werden. Aber fangen wir doch mit dem Wochenende an. Und bleiben bei Biathlon. Coco, your lead. Frau Expertin, gib's uns was.
Yes. Ja, ich überlege gerade, wie ich einsteige. Aber fangen wir einfach mal ganz klassisch mit Donnerstag an, mit Freitag, es war sogar am Freitag, mit dem Sprint der Damen und der Herren. Das war so ein bisschen der Tag der ersten Weltcup-Gewinner, muss man sagen. Bei den Damen hat Zinara Alimbekova gewonnen und bei den Herren Johannes Dahle. Für beide war es der erste Weltcup-Sieg und war auch sehr, sehr emotional. Vor allem Johannes Dahle hat man dann richtig gesehen im Ziel, wie er auch die ein oder andere Träne vergossen hat. Da merkst du schon, wie viel Druck von einem abfällt. Ich weiß nicht, Vinzi, wie war es bei dir, als du deinen ersten Weltcup-Sieg gewonnen hast?
Ja, ich bin jetzt nicht so der alleremotionalste Mensch, der dann gleich zum Heulen anfängt. Hört man vielleicht nicht im Podcast. Aber ja, es ist schon so einfach, ja, es fällt schon enorm viel Druck, so man weiß einfach, hey, jetzt war man wirklich einmal der Allerbeste, auch wenn ich es davor ja schon im Team mal geschafft habe, einen Weltcup-Sieg, aber wenn man dann wirklich alleine schafft, ist dann schon ein richtig, richtig cooler Moment und vor allem für mich war das so das Gefühl, okay, jetzt hast du wirklich einmal geschafft, du warst jetzt wirklich der Allerbeste von allen und das dann schon mehr, also es war für mich dann schon eigentlich so das Größte, was ich bis dahin erreicht habe und ja, aber stolz ist man dann eher, würde ich sagen.
Aber wir hatten viele sehr emotionale Erlebnisse oder Sachen, emotionale Ereignisse, die wir uns angucken konnten aus der Distanz von Freitag bis heute Montag. Und wir kommen nachher noch zum Skifliegen, aber zum Beispiel Karle, deinem Namensvetter, sagt man ja auch nach, dass er eigentlich ein sehr cooler Typ ist und weniger so der Emotionale. Und so jetzt nach diesem, nach dem Weltmeistertitel im Skifliegen, der ist schon auch in die Knie gegangen und den hat es schon auch gut, glaube ich, zittern lassen. Was bräuchte es bei dir, dass du so krass aus dir rausgehst?
Ja, ich glaube, dass ich da, wenn es dann, wenn ich dann in der Mannschaft bin, wenn es nicht alleine ist im Einzel, ich glaube, da ist dann auch nochmal was anderes. Da fiebert man dann nochmal anders mit und so denk ich mir halt dann immer, gut, ja, jetzt habe ich es für mich selber geschafft oder auch eben andersrum, jetzt bin ich halt angefressen, aber reg mich halt nur über mich selber auf und wenn es andersrum ist, wenn man dann sieht, wie es die anderen dann schon machen, da ist man dann ganz anders angespannt, aber ich glaube da, ja, speziell wenn es vielleicht nicht so läuft und dann feiert man Erfolg, dann fällt, glaube ich, einfach ein Riesenstein vom Herzen und da kann es dann schon auch sein, dass das bei mir dann mal eine Freudenträne rauskommt, vielleicht, man weiß es nicht.
Wir warten gespannt auf den Tag. Aber zum Thema sich für das Team aufopfern, auch da gab es ja was zu sehen im Biathlon und das habe ich nämlich geguckt. Staffel, Coco.
Ja.
Oder nicht? Oder lieber nicht?
Das habe ich auch gesehen.
Du willst wieder auf das Langweiligste vom Wochenende eigentlich raus. Ich muss sagen, ich finde die
Langweilig.
Ich finde die Staffeln immer nicht so spannend.
Also dein Namensvetter Philipp Horn, was der am Schluss am Skistand noch geleistet hat, das war schon spannend. Für ja, mich als Biathlon-Neuling quasi.
Ja, das stimmt schon, da hat er nochmal schön eine Null geschossen. Ich habe übrigens schon ziemlich oft die Frage gehört, als ich noch aktiv war, ob ich mit Philipp Horn verwandt bin. Nur weil wir beide Biathlon machen, obwohl wir nicht mal irgendwie aus demselben Ort kommen oder so.
Ja, aber jetzt stell dir das mal in Oberstdorf vor. Es
ja,
gibt
ist so.
Im Wintersport aktiv oder ehemalig aktiv, 3, 4 Geigers, die untereinander aber nicht direkt verwandt sind. Aber alle Wintersport machen aus demselben Ort sind.
Also wenn du jetzt einen Sebi dazu nimmst, falls du das jetzt gerade gemacht hast bei den Vieren, Sebi-Geiger,
ja.
Slope-Styler,
ja, da ist dann wieder ein...
Da ist dann ein Grad näher wieder Verwandtschaft da, aber...
Ja.
Aber es ist schon, also... Die Frage, also mir nervt es jetzt nicht, aber ich muss schon sehr oft beantworten. Aber es ist auch, ich muss sagen, es ist natürlich naheliegend, wenn wir aus dem gleichen Ort kommen und Wintersportler sind und dann auch noch erfolgreich. Also ich finde es jetzt, also ich würde es wahrscheinlich auch die Frage stellen, wenn ich mich jetzt nicht so auskennen würde. Und deswegen mal beantworte ich sie halt immer wieder. Aber wir werden so oft, ich werde wirklich, wirklich oft wird einfach gesagt, ja, wie geht's denn deinem Bruder gerade? Ich finde das so krass, dass ihr Geschwister dass es sowas gibt, dass da zwei so erfolgreich sind. Und ja, ich habe die Frage jetzt schon auch beantwortet, aber ich werde dann immer gesagt, direkt...
Dem geht's traumhaft.
Ja, also mittlerweile sage ich, also wenn man wirklich mich direkt konkret darauf anspricht, dass ich, wie es meinem Bruder geht und so, da korrigiere ich es dann gar nicht mehr, da spiele ich einfach mit.
Du musst dir vielleicht ein anderes öffentliches Ego zulegen. Weißt du, ihr kommt beide aus dem gleichen Ort, gleicher Nachname, ihr seid beide, habt man gerade schon so coole Typen. Vielleicht musst du ein bisschen ausgeflippter werden, in der Öffentlichkeit zumindest, damit der Cut klarer ist.
Ja, vielleicht muss ich mir noch was einfallen
lassen.
Also
fancy Outfits oder so.
Ja, ist jetzt auch nicht so mein Ding, muss ich sagen, aber vielleicht entwickelt sich da ja nur irgendwie eine Leidenschaft für ausgeflippte Outfits.
Aber zurück zum eigentlichen Thema. Du, Coco Horn, bist nicht mit Philipp Horn verwandt.
Nee.
Aber er hat als Schlussläufer der deutschen Herrenstaffel am Wochenende sauber abgeliefert. Die sind Dritter geworden hinter den Schweden und den Norwegern. Und damit habe ich jetzt, glaube ich, doch das deiner Meinung nach langweiligste des Wochenendes erzählt und übergebe an dich wieder, was jetzt Spannung angeht.
Ja, jetzt können wir gerne zum Spannenden kommen. Ich glaube, worauf ihr ein bisschen hinaus wolltet bei den Staffelrennen, war das Interview von Benny Doll, wo er ja doch sich ziemlich stinkig geäußert hat. Ich bin von Grund auf ein optimistischer Mensch, aber ich bin es so langsam leid, es mir immer schönreden zu müssen. Die anderen Nationen haben auch immer permanent gutes Material und da müssen wir es endlich auch mal hinbekommen. War ja doch schon eine ziemlich gewagte Aussage, muss man sagen.
Ja, das fand ich auch etwas schockierend, muss ich sagen. Also er hat sich ja schon öfters mal öffentlich darüber geäußert, dass vielleicht sein Material nicht ganz so gut war. Also er hat das schon oft angesprochen in Interviews, aber das ist jetzt dann so krass, zum Sagen, es fühlt sich so ein bisschen nach Körperverletzung an.
Das ist schon eine krasse Aussage.
Das ist halt wirklich eine Beleidigung an alle seine Techniker, die sicher nicht ihm mit Absicht schlechtes Material an die Füße schnallen. Also ich glaube,
was wäre los, wenn du sowas wenn du sowas im Interview droppen würdest über deine Techniker?
Das würde ich nie. Also ich weiß, ich bin mir ganz sicher, dass er das natürlich auch aus der Emotion rausgemacht hat, wenn es einfach nicht gelaufen ist, wenn man merkt, hey, es ging halt heute nicht, die Ski waren nicht so, da kann ich es dann vielleicht ein bisschen verstehen, dass man sich aufregt. Ich kenne das dann schon auch, wenn ich ins Ziel komme oder während dem Rennen, da baut sich dann schon was auf, wenn man so merkt, hey, die Ski laufen halt wirklich nicht. Aber man muss sich dann einfach irgendwie zusammenreißen und klar kann man es im Interview dann schon ansprechen, dass sie jetzt nicht so gut waren, aber wie gesagt, also ich glaube, die Techniker, die wollen einem nicht mit Absicht schlechte Ski wachsen.
Aber wenn du sowas sagen würdest, könnte schon sein, dass beim nächsten Mal der Langlaufski hinterherfliegt oder so.
Das weiß ich nicht, aber also wir sind seit 2 Jahren haben wir einen neuen Cheftechniker und bei dem beim alten Cheftechniker da hätte ich mir, glaube ich, meine Ski dann selber wachsen können das nächste Mal. Also da, aber ja, ich denke, dass ich bin mir sicher, er hat dann danach auch, wo er zur Ruhe kommt, ist sicher mit seinen Serviceleuten geredet, mit dem Technikerteam und hat das wahrscheinlich schon ein bisschen relativiert. Hoffe ich mal zumindest.
Ja, er hat auch ein bisschen, also er ist auch wieder ein bisschen zurückgerudert. Er hat noch ein Instagram-TV-Video hochgeladen, wo er das alles wieder ein bisschen aufgehoben hat. Also dann nicht ganz so schlimm erzählt hat, wie es im Interview war. Also er meinte, es ist halt momentan irgendwie mit den Skiern so ein bisschen wie so eine Lotterie. Also er geht an den Start und vielleicht hat er gute Ski, vielleicht nicht. Und es ist alles ein bisschen frustrierend momentan. Und er meinte, der Unterschied von den Ski, die die Deutschen aktuell haben, zu zum Beispiel den Norwegern oder den Schweden, ist halt einfach schon vorhanden.
Vielleicht liegt es ja an seiner Skimarke.
Das hat er auch angesprochen.
Aber die werden ja andere auch laufen.
Ja, genau. Und er meinte dann, das geht aber irgendwie dem ganzen deutschen Team so. Also die anderen haben jetzt auch nicht so viel bessere Ski, meinte er.
Okay, sind wir gespannt, was da noch bei rauskommt und ob er fürs nächste Rennen seine Ski selber wachsen muss. Ein anderes spannendes Thema beim Biathlon war noch Denise Herrmann. Und da, Coco, musst du mir jetzt auf die Sprünge helfen. Weil ich habe das so weit verstanden, dass sie vorab gesagt hat, Ziel ist gelbes Trikot. Dann hat das mal überhaupt nicht funktioniert. Ich glaube, sie ist einmal 32. und einmal 25. geworden.
Mhm.
Und hat danach gesagt, ja, man muss halt mit dem Druck da klarkommen. Ich komme mit dem Druck gerade nicht klar. Wenn der Druck weg ist, dann schieße ich auch wieder besser und so weiter. Hat sie sich diesen Druck nicht selber gemacht einfach?
Ja, absolut. Also ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem von Denise. Klar, sie hat hohe Ansprüche, aber vielleicht hätte sie die nicht in der Öffentlichkeit äußern sollen. Ich glaube, damit hat sie sich keinen Gefallen getan. Und gerade im Schießen, wo es schon sehr, sehr wichtig ist, dass man mental stark ist, ist es halt nicht von Vorteil, wenn du dann auch noch medial so viel Druck bekommst und natürlich auch noch den Druck, den sie sich selber macht. Also ich glaube, mit dieser Äußerung hat sie sich keinen Gefallen getan.
Ja, das haben wir eh schon auch gesagt. Als Sportler macht man sich immer selbst den Druck selber. Und klar, wenn man die Saison, wie sie es letztes Jahr hatte, dann ist ja irgendwie ein bisschen eine logische Konsequenz oder auch so für die Öffentlichkeit, für die Medien, dass man sagt, hey, nächste Saison, was ist denn das Ziel? Also da ist dann klar das gelbe Trikot irgendwie ein Ziel und klar, das Herz dann selber angesprochen und ja, vielleicht hat sie sich deswegen selber den Druck eben so enorm gemacht. Aber ja, also ich fand es halt krass.
Ich fand es nur paradox, weil sie eben danach gesagt hat, wenn dieser Druck weg ist, dann funktioniert sie wieder quasi. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, okay, warum machst du dir dann selber diesen krassen Druck? Wenn du dann sagst, gut, ich merke, ich darf nicht so viel Druck haben, sonst funktioniert es nicht.
Die Frage, das hat mich verwundert. Ja, die Frage ist halt auch, wenn sie sagt, sie trifft wieder, wenn der Druck weg ist, aber wann ist der Druck dann weg?
Wenn die Ergebnisse nicht kommen, weiß ich nicht, ob dann der Druck weggeht.
Eben.
Aber naja, ich glaube, sie kriegt das schon hin. Muss ich einfach ein bisschen Selbstvertrauen erarbeiten, denke ich mal.
Ja.
Und sie hat ja selber auch gesagt, die Saison ist noch jung. Da geht schon noch was, da sind wir gespannt. Coco, wärst du damit einverstanden, wenn wir jetzt das Gewehr abschnallen und aber bei dem Langlaufski bleiben?
Eine Sache habe ich noch.
Jawohl.
Ich fand es krass, dass sie den Zielsprint nicht gewonnen hat.
Ja.
Vielleicht lag das auch in ihrer aktuellen, halt, dass generell jetzt nicht so gelaufen ist, daran. Aber ja, also klar, es war die Öberg, oder?
Ihre Konkurrenz. Elvira Öberg, genau.
Die läuft natürlich auch sehr stark, aber ja, also ich habe gedacht, dass das schon im Zielsprint als Ex-Sprinterin und ja, also vielleicht, wenn sie mehr Selbstvertrauen hat, hat sie es vielleicht geschafft, aber ich fand es irgendwie, wir haben uns alle so ein bisschen gewundert, hey, die Denise gewinnt den Zielsprint nicht, okay, was war da los, aber ja, kann auch einfach nur an der Tagesform gelegen haben.
Ja, aber Ich war auch ein bisschen schockiert, wollte ich sagen.
Ja, wir sind mal gespannt. Das Schöne beim Biathlon ist ja, man hat einen noch direkteren Vergleich, einfach weil es jetzt immer zwei Wochenenden an einem Standort sind. Und vielleicht geht das nächste Woche ja schon besser in Hochfilzen. Von Österreich in die Schweiz zum Langlauf. Nach Davos. Und wir haben in unserer Nordisch-Vorschau darüber gesprochen, dass wir es nicht für so wahrscheinlich halten, dass die Saison so durchläuft, wie sie geplant ist. Und jetzt zeichnet sich so ein bisschen ab, unabhängig davon, wird die Saison vielleicht gar nicht so spannend oder attraktiv, weil wahrscheinlich am Ende der Saison nicht diejenigen um den Gesamtweltcup laufen, die am besten sind, sondern die am meisten da sind.
Ja, also beim Langlauf war es extrem. Ich fand es schon, ich weiß nicht, ob man es hat, wie das letzte Folge schon angesprochen, dass die Skandinavier verzichten. Ich glaube schon, oder?
Ich glaube, wir hatten es also schon kurz erwähnt.
Ja, nochmal kurz. Die Skandinavier verzichten zwecks Corona auf die Weltcups 2020. Und letzte Woche war in Davos schon ein Rennen, eben das erste Mal ohne Skandinavier. Und ja, also ich fand es dann schon mal krass, weil ich wollte es mir anschauen, aber es gab keinen Fernsehsender, der es übertragen hat, nicht mal Eurosport 2.
Ja, die haben es nur in der Zusammenfassung gebracht.
Ja, aber eben live wollte ich es anschauen. Und im Eurosport Player war das möglich, ohne Kommentar, was dann bei einem Einzelstart relativ
das wird schon zäh.
Zäh ist, selbst für mich. Aber ja, das fand ich schon ziemlich krass. Ich habe dann natürlich im NRK auch geschaut, ob es kommt. Im Schweizer, im Österreicher, nirgends konnte man es anschauen. Also es war ein bisschen schockierend, fand ich, weil für die Sportart extrem schlecht, wenn das nicht live übertragen wird.
Ja, noch da haben wir es ja schon davon. Also, dass in Deutschland so das Interesse vom Fernsehen ein bisschen verloren geht, klar, aber wenn sie das...
Aber dass dann halt gleich gar nichts kommt in keinem Land, klar, Norwegen werden sie verzichten, aber ja, das fand ich ein bisschen krass, aber dann waren es ja eigentlich ganz coole Rennen. So, ohne Kläber im Sprint ist dann wieder ein offenes Feld, auch wenn dann der quasi, ja, der Altmeister Pellegrino gewonnen hat. Ja, aber sonst, wer will die Ergebnisse vorstellen?
Ja, man muss ja sagen, dadurch, dass die Skandinavier nicht da waren, hätten ja die Deutschen schon so ein bisschen die Chance mal auf bessere Platzierung gehabt. In der Praxis sah das dann leider eher nicht so aus. Zumindest im 10 Kilometer Freistilrennen konnte Katharina Hellinging als 11. eine schöne Platzierung abrufen und nochmal in die Top 10 kratzen und auch Florian Notz als bester Deutscher auf Platz 11 im 15 Kilometer Freistilrennen war dann doch ein ganz gutes Ergebnis am Wochenende.
Ja, und weil wir es, da kommen wir nachher im Interview mit der Christine Ackermann drauf, weil es ja bei den Alpinen, gerade bei den Technikdamen, wohl mehr darum geht, dass die Angst vorm Weltcup verlieren, als dass sie jetzt schon erfolgreich sind. Und das hat man auch gesehen bei dem von uns schon öfter erwähnten Friedrich Moch. Für den war das natürlich eine Möglichkeit, sich vielleicht, sag mal, ohne zu große Angst vor dem großen Weltcup und den großen Namen da ein bisschen reinzufinden, oder?
Ja, also man hat es jetzt gesehen, 22. Platz, ersten Weltcup-Punkte ist auf jeden Fall...
Im Freistil 15 Kilometer.
Ist auf jeden Fall ein gutes Ergebnis, auch wenn jetzt das wahrscheinlich für die Punkte nicht gereicht hat mit den Skandinaviern. Aber wenn man sieht, dass er, ich glaube, knapp, also ungefähr 1,5 Minuten nur vom Bolschunow bekommen hat, also das ist jetzt nicht, also klar, es ist jetzt nicht wenig, aber also für einen Jahrgang 2000, glaube ich, ist es extrem gut. Und ja, da kommt vielleicht einer nach. Und sonst, ja, war halt krass. Vier Russen, Vierfachsieg. Ja, das sieht man halt dann ohne die Skandinavier, wo der restliche Langlauf-Weltcup zu Hause ist.
Ja, vor allem, also zu meinem Punkt vom Anfang nochmal so, es werden wahrscheinlich nicht die Besten den Gesamtweltcup entscheiden, die Norweger. Oder es waren die Norweger, weil die Schweden haben es offen gelassen. Die Norweger haben auch schon gemeint, ja, Tour de Ski auch eher nein. Und da gibt es halt dick Punkte. Was wird dann dieses Jahr noch? Also lohnt sich es dann, jetzt mal ganz plakativ gesagt, lohnt sich es überhaupt, die Weltcup-Saison im Langlauf von vorne bis hinten zu verfolgen, wenn ich daran interessiert bin, die Besten ihrer Zunft zu sehen und spannende Rennen?
Also wenn man da daran interessiert ist, dann definitiv nicht. Ich glaube, die Norweger haben eh schon bis zur WM alles abgesagt an Weltcups, wenn sich nicht dramatisch was ändert an den Fallzahlen und an den Maßnahmen, die die FIS ergreift. Also wird es wahrscheinlich darauf rauslaufen, dass die vor der WM gar keine Weltcups mehr machen und dann fehlt einfach die Nation im Langlauf. Und ja, klar, als FIS und ich finde es ein bisschen respektlos von den Norwegern, ehrlich gesagt, dass man da dann gar nicht kommt und gar nicht mitmacht und den restlichen Nationen quasi auch nicht hilft und dass dann gar keine Aufmerksamkeit mehr auf den Langlauf ist. Aber das, ja.
Aber was heißt helfen? Also was meinst du mit, du meinst helfen im Sinne von Aufmerksamkeit generieren für dieses Event?
Ja, wie ich schon gesagt, dass er jetzt gar nicht im Fernsehen kommt, dann kommt es wenigstens im norwegischen Fernsehen und da sind es wirklich Stars. Da haben sie wirklich eine Reichweite, da haben wir die europäischen guten Athleten eine Reichweite. Und ja, das ist halt schon krass. Aber für mich ist dann so, muss man den Weltcup dann überhaupt machen? So.
Aber ja, weil das denke ich mir nämlich und weiß nicht, weil du sagst respektlos. Also ich muss sagen, ich kann das halt schon, also es geht halt nach wie vor auch um Gesundheitsschutz und wir haben auch gehört, dass es da einfach viele Athleten gibt, die Angst haben langfristig vor Folgeschäden durch Corona. Und respektlos würde ich jetzt nicht sagen. Ich denke mir aber so, okay, das fällt euch aber ein bisschen spät ein, Freunde, dass ihr jetzt einen Rückzieher macht quasi. Also ich kann, also ich persönlich kann jeden Athleten und jeden Verband verstehen, die sagen, boah, nee, ist uns too much, ist uns zu risky quasi. Aber warum so plötzlich? Das kann ich nicht verstehen.
Ja, ich denke mir halt, das können die nur machen. Also ich denke mal, wenn das von der Regierung irgendwie auskommt in Norwegen, falls das so ist, dann würden sie es bei uns auch machen, die Norweger. Aber die Langläufer in Norwegen, die sitzen auf so einem hohen Ross, dass die einfach sagen können, sie lassen die Weltcups aus. In jeder anderen Sportart hängt man von den TV-Zeiten ab. Die Sponsoren zahlen nur dann. Und da bleibt einem einfach nichts anderes übrig. Und in Norwegen Langlauf, da ist halt Volkssport, die brauchen sich um Geld keine Sorgen machen. Und das ist halt nur bei denen möglich. Für Deutschland würde es, glaube ich, nicht so einfach gehen.
Glaubst du, da ändert sich vielleicht nach dieser Saison was reglementmäßig, wie man zu Weltcups antreten muss? Oder ich muss da gerade dran denken, jetzt aus ganz anderen Gründen, aber in der NBA, im Basketball, gibt es jetzt eine Änderung, dass die Top-Athleten in ihren Verträgen quasi mit unterschreiben, dass sie für bestimmte Spiele, die im National TV, also in den ganzen USA laufen, dabei sein müssen, weil sich da so eine Art Belastungssteuerung des Load-Management etabliert hat und halt viele Stars in der Regular Season, weil viele Spiele, wie im Eishockey auch, halt einfach aussitzen und das Publikum sagt, ja gut, für was kaufe ich hier Tickets, wenn ich dann die Topstars nicht sehe. Aber sowas wird es im Wintersport wahrscheinlich nicht geben.
Das glaube ich auch nicht. Das ist natürlich nochmal eine andere Größenordnung, aber das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es kommt. Auch wenn es wirklich viele Weltcups sind, aber bei uns, wir als nordische Kombination freuen uns, wenn es viele Weltcups sind. Auch wenn es hart ist und dann mal vielleicht auch nicht alle dann immer teilnehmen kann oder vielleicht mal was auslassen muss aus gesundheitlichen Gründen, aber im Prinzip ist es wichtig, dass der Kalender so voll ist. Ja, und da muss man dann noch durch, ist unser Job. Also,
ja, und darauf trainiert er ja auch.
Ja, genau. Für was trainiert man? Ja. Dass man dann eben im Weltcup seine Leistung zeigen kann und da überhaupt dabei sein darf.
Ja, wie gesagt, das ist nach wie vor, glaube ich, einfach eine schwierige Debatte, weil es geht halt nun mal auch einfach darum, dass sich Menschen vor diesem Virus schützen wollen.
Ja, aber ich muss sagen, ja. Sorry, dass ich dich unterbreche, aber ich muss sagen.
Nein, sehr gerne.
Klar, wenn die Angst vor dem Coronavirus haben und auch was es für Langzeitschäden hat. Aber dann zu sagen, ja, man lässt jetzt einige Weltcups aus und ist dann trotzdem wieder bei der WM dabei, das finde ich dann schon irgendwie auch ein bisschen unfair gegenüber den anderen Nationen, die ja halt dann bei den anderen Weltcups auch dabei sind.
Das ist ja noch nicht in Stein gemeißelt, dass sie dann da dabei sind und ja, ob sie dann bis dahin auch alles auslassen, ob vielleicht gehen sie auf die FIS zu oder man weiß ja nicht, was passiert, also hoffen wir mal noch, dass sie vielleicht noch ein bisschen umdenken und dass sie vielleicht zum Weltcup zurückkehren oder da irgendwie sich einig werden mit der FIS und ja, kann man nur hoffen.
Ja, wir bleiben auf jeden Fall dran, aber als Grund vielleicht, warum man trotzdem weiterhin am Weltcup-Langlauf interessiert sein sollte, sind eben trotz aller Probleme, die das mit sich bringt, dass die großen Nationen da jetzt ausgesetzt haben und weiterhin aussetzen werden teilweise, dass es Chancen sind für Mannschaften wie die Deutsche, gerade auch, wenn jetzt die Norweger bis zur WM auslassen und diese Wettkampferfahrung nicht haben und dann vielleicht doch unerfahrenere oder ja, ich sag mal, Athleten wie im DSV mit kleineren Erwartungen, aber diese Wettkampferfahrung haben, kann man in Richtung WM ja vielleicht auch, ich sag mal, ein Stück näher aufschließen.
Ja, vielleicht.
Also, das werden wir noch nicht wissen. Wir wissen auf jeden Fall eine Person, die sich darüber freut, dass die Norweger zu Hause bleiben. Johannes Klebos Freundin. Das entbindet sie von ihren Quarantänepflichten ein bisschen. Haben wir schon drüber gesprochen. Wollen wir zu Ski Alpin kommen? Noch, darum geht es nachher auch noch, aber wir haben ja auch aktuelle Ereignisse zu besprechen. Und ja, ich würde sagen, Ladies first, Coco. Im doppelten Sinne fangen wir mit den Damen an. Super-G. Es stand Riesenslalom an in Courchevel.
Ja. Und ich weiß, vielleicht kommen wir gleich mal heute auf den Tag zu sprechen. Also heute ist ja Montag, wo wir aufzeichnen. Und ich fand, da gab es irgendwie eine große Überraschung. Petra Willova scheidet im ersten Lauf aus. Ich weiß nicht, habt ihr es gesehen?
Ich habe nur den zweiten gesehen tatsächlich und da ist aber die Bassino ausgeschieden.
Die zwei Top-Favoriten.
Ja. Und auch kurios, Federica Brignone saß kurz schon im Schnee und konnte trotzdem noch in Führung gehen vor Tessa Worley, bevor dann Michaela Schifrin kam und ich habe es euch vorhin schon in unsere Gruppe geschrieben. Als sie dann unten war und gefeiert hat zum Thema Emotionen rauslassen, ich hätte fast mitheulen können. Das war schon, das ging schon sehr tief irgendwie. Ihr erster Sieg seit dem Super-G im Januar in Bansko und im Riesenslalom, glaube ich, seit über einem Jahr der erste Erfolg und nach eben der Vorgeschichte, wir haben ausführlich schon drüber gesprochen. Sehr, sehr schön. Und sie hat danach auch dazu geschrieben bei Instagram, das ist für alle die Menschen, die gesagt haben, das Feuer in mir ist für immer erloschen.
Okay, also ich denke, wenn man so eineinhalb Jahre zurückschaut, da würde man sie wahrscheinlich, da erstens hätte sie dann, wäre sie nicht so emotional gewesen, das hat natürlich andere Gründe, aber ja. Da hättest du es ihr wahrscheinlich auch nicht so gegönnt, wie es jetzt ist. Also es ist ja immer so, wenn jemand so erfolgreich ist, da freut man sich dann nicht mehr so mit, obwohl es eine verdiente Leistung dann eigentlich meistens war. Aber heute hat sie wahrscheinlich jeder gegönnt und das hätte man sich vor zwei Jahren auch nicht vorstellen können.
Ja klar, das war dann halt doch, wie man so schön sagt, um kurz in die Phrasenkiste zu greifen, ein krasser Schicksalsschlag, der ganz, ganz viel geändert hat. Das waren die Ergebnisse von heute. Am Samstag gab es auch schon einen Riesenslalom, den hat Marta Bassino gewonnen und damit den zweiten in Folge.
Mhm.
Und vor Sarah Hector und Petra Willova. Und die Deutschen haben, und auch darüber sprechen wir nachher noch mit Christina Ackermann, haben in beiden Rennen leider keine Rolle gespielt. Und dann aber die deutschen Herren konnten eine Rolle spielen, und zwar die Speed-Herren, und zwar in Val d'Isère. Da gab es zuerst Super-G und Andy Sander wurde Achter, was schon mal sehr schön war. Gewonnen hat Mauro Kaviezel vor Adrian Simset Seierstedt und Christian Walde. Hast du am Samstag Super-G schauen können, finden Sie?
Am Samstag habe ich es gesehen, also nur nicht komplett, weil wir eben trainiert haben, aber habe dann auch die Siegfahrt angeschaut. Ich fand es cool zum Anschauen. Und ja, also also für den Andy Sander hat es mich gefreut, der richtig gut mit dem achten Platz war, auch am Sonntag dann gut, richtig gut war. Ja, also war cool, jetzt wieder die Speedfahrer zu sehen, nachdem die ja Amerika-Pause hatten. Also da wäre eigentlich, glaube ich, in Copper normal immer, Beaver Creek wäre ist ja normal immer der Saisonauftakt, was eigentlich auch mal coole Rennen sind, was man dieses Jahr vermisst hat, aber es war jetzt eben schön, dass die jetzt auch wieder fahren sind.
Voll. Und weil das war auch sehr schön anzuschauen. Also prinzipiell, was Winter angeht, was man bemängelt zum Thema, es schaut meistens nicht mehr nach Winter aus. Das war sowohl beim Skifliegen als auch beim Biathlon, wo es krass geschneit hat, als auch in Val d'Isère, als auch in Courchevel. Das sah überall sehr schön aus. Und am Sonntag bei der Abfahrt, du hast gerade schon angesprochen, Andy Sander lief wieder besser, nochmal Platz besser, wurde Siebter. Romet Baumann, der eingeheiratete deutsche Nationalfahrer, wurde noch Neunter. Und es gab ein sehr witziges Podium, wie ich finde.
Ja, es war, wir sind gestern nach dem Springen, also wir haben noch Skispringen trainiert in der Früh und dann danach habe ich dann gleich das Handy angemacht, noch reingeschaut, wie es dann gerade steht und dann habe ich so zu den gesagt, ja, ist schon durch, der Urs Grünbühl hat gewonnen und dann 10 Minuten später, nee, doch nicht, der Ottmar Striedinger ist ja, nach vorne reingefahren und dann so ungefähr, ja, jetzt ist es durch. Und dann lief es so, während wir gegessen haben, lief noch im ORF nebendran, die bringen ja wirklich jeden einzelnen Starter, wir haben zum letzten Starter haben wir es dann angeschaut, lief es dann nur nebenher und auf einmal kommt dann dieser Slowene und fährt vorne rein. Die Überraschung des Wochenendes, würde ich sagen.
Ich muss sagen, ich dachte früher immer, der Mann ist Amerikaner, weil ich dachte, man schreibt Carter mit R auch. Aber mit Startnummer 41, und das ist natürlich schon eine wahnsinnige Ansage, was damit zu tun hatte, dass sich das Wetter geändert hat und es ein bisschen wärmer wurde und dadurch der obere Teil für gewisses, für Fahrer zwischen, weiß ich nicht, Startnummer, wie sind die Leute denn gestartet? Haben wir gerade nicht da. Aber in einem gewissen Bereich dann einfach oben der Teil schneller war. Auch die Deutschen sind ja nicht so früh gekommen und Romit Baumann hat zum Beispiel in diesem oberen Stück, wo sie immer die Zeitmessung auch machen, den Topspeed dann irgendwie hingelegt und war nochmal irgendwie ein gutes schneller als die frühen Starter. Und die vermeintlichen Top-Favoriten haben ja auch, was sie können, frühe Startnummern sich gezogen quasi und konnten aber am Ende des Tages nicht davon profitieren. Und Martin Kater, für den, mit 41 auf die 1, das ist sehr cool, und in seinem 95. Weltcuprennen das erste Podest.
Ein kleiner Sieg ist doch.
So wild geht's her.
Aber es war extrem, also du vorhin gesagt hast, das mit dem Winter zum Sehen, der Blick in Courchevel, die sehr oben drüber, das war.
War schon geil. Wo
sie aus dem Start rausgefahren sind, das Panorama, das war schon extrem cool.
So möchten wir das sehen. Und dann kommen wir für uns, ich weiß nicht, ob die Coco da mitgeht als Biathletin, aber für uns zwei das absolute Highlight des Wochenendes, die Skiflug-WM in Planica. Planica.
Ja, überragendes Lied, Planica. Das war, also ich habe mich so aufs Skifliegen anschauen gefreut wie noch nie wahrscheinlich, weil es einfach so früh in der Saison, normal ist es immer am Schluss, Planica, Frühling ist auch genial anzuschauen, die Kulisse und alles, aber da hat man dann gefühlt schon 50 Weltcups von den Skispringern gesehen, ich schaue es mir dann schon noch an, aber es ist dann schon ein bisschen ausgelutscht dann zum Schluss hin. Und jetzt am Anfang von der Saison schon da, ja, das war genial anzuschauen. Perfekte Bedingungen, schön winterlich und dann natürlich die Ergebnisse, besser kann es nicht sein.
Ja, und es waren auch, also beide Springen, muss man sagen, über 3 Tage, die 4 Durchgänge einzeln und aber auch das Teamspringen. Es war auch ein Skispringen, wie man es schon länger nicht mehr gesehen oder ich schon länger nicht mehr gesehen habe, dass es so richtig, oder Skifliegen, das so richtig Bock macht, so du es kommt die Top 10, es wird im Fernsehen noch diese Grafik, wo alle die Arme verschränken, eingeblendet, was sehr witzig war, weil der Kale der
Einzige mit Maske,
mit Maske und natürlich, wie die Deutschen alle, mit FFP2-Maske, sehr vorbildlich. Und du siehst diese Grafik und dann kommen die Top 10 und es läuft wirklich so, dass jeder nach dem anderen haut einen raus und nochmal ein Stück und push noch ein Stück und es hat wirklich Bock gemacht.
Ja, das war extrem cool, weil eben, wie ich schon gesagt habe, es waren faire Bedingungen, es war jetzt ganz wenig Wind, dann kann man es halt gut abpassen auf einer Luke und dann mit der Leistungsdichte, da waren dann echt extrem viele weite Flüge dabei und ja, es sind natürlich auch bei der Skiflug-WM nicht so viele Starter, da weiß man dann auch schon, die letzten 20, da geht's dann schon, sind dann viele dabei, wo über 220 fliegen und die letzten waren ja dann eher war jetzt kein 250er Club dabei, aber dafür halt extrem viele weite Flüge.
Ja, der weiteste ist das. Ja, sorry, Coco.
Ich habe es mir sogar auch angeschaut und ich muss sagen, ich fand es auch cool, dass es einfach super emotional war. Vor allem Markus Eisenbichler, der irgendwie nach seinem Sprung gar nicht mehr aus dem Schrein rauskam.
Ja, genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Er hat den weitesten gesetzt des Wochenendes mit 47, ja, genau. Ja, das war einfach ein Fest. Das Einzige, was so ein bisschen komisch aussah, waren die Videofans unten.
Ja.
Vor allem, weil zum Thema sieht geil nach Winter aus. Das ist ja wirklich ein wunderschönes Tal und das dieses Bergmassiv dahinter, solange es noch hell war. Und aber durch diese, also so ging es mir kurzzeitig beim Fernsehbild, durch diese Fernsehwand davor, sah alles, was hinter der Bande dann so ein bisschen aus wie Kulisse.
Ja. Ja, es ist mir schon auch ein bisschen so gegangen, aber ich kenne den Ort, ich war da ja schon sehr oft, deswegen sah es nicht ganz so nach Kulisse aus, aber ich fand es eigentlich gar nicht so schlecht mit der Videowall, mit den Zuschauern drauf.
Naja, es war schon ganz süß gemacht, dann auch immer, wie sie zu den Fans nach Hause geschalten haben und so mit irgendwelchen Kids, die vom Einkaufswagen springen und so aufs Bett und so, das war ganz, ganz, ganz süß gemacht. Was auch sehr gelungen war fürs Fernsehen, war immer das die Draufsicht aus dem Heli quasi, wenn sie die Stände eingeblendet haben, wenn du halt siehst, so im Vergleich die Großschanze, wie klein die ist. Und wir können gleich noch, natürlich müssen wir noch ein paar Takte über Isan Karle verlieren, aber vorher noch zwei, als dich an an dich als Skisprung-Experten. Zwei Fragen, die an mich herangetragen wurden von Laien. Und zwar zum einen die Frage, wie ist es mit Skifliegen und wie, die trainieren das unterm Jahr nicht? Wie funktioniert das?
Also das funktioniert so, Skifliegen ist ja im Prinzip auch nur Skispringen auf einer deutlich größeren Schanze. Aber man darf nicht auf Skiflugschanzen trainieren. Also die Skiflugschanzen werden nur hergerichtet für die Weltcups und eben die WM. Und das ist halt nur einmal im Jahr für, also die werden wirklich nur die Schanzen einmal im Jahr für eine halbe Woche hergerichtet. Und das ist auch die einzige Möglichkeit, wo man drauf springen kann. Also da wird jetzt nicht davor irgendwie zum Training mal auf die Skiflugschanze, das geht nicht. Es wird wirklich nur zu den Wettkämpfen auf den Schanzen gesprungen. Deswegen kann man nicht trainieren.
Und warum ist das verboten? Also einfach, weil es sich nicht lohnt, die Schanzen zu präparieren, oder weil du gesagt hast, verboten?
Ja, also es ist verboten, aber glaube aus Versicherungsgründen hauptsächlich.
Okay.
Aber genau weiß ich nicht, wieso man gar nicht trainiert. Ich denke auch mal, dass das einfach zu viel Aufwand ist fürs Training, so eine Riesenschanze herzurichten, den Schnee aufzubringen und die zu präparieren. Das wäre extrem viel Aufwand und das ist einfach eine Sicherheitsfrage. Also ohne perfekt einzuschätzen zu können, wie der Wind ist, ist schwierig, wenn man da mit über 105 km/h, wie man es jetzt gesehen hat, anfährt. Da wird in der Luft, wenn dann mehr Wind ist, wird es dann einfach extrem gefährlich und das kann man einfach heutzutage nicht mehr verantworten. Deswegen denke ich mal, dass es deswegen verboten ist.
Und die zweite Frage, die an mich herangetragen wurde, an dich als Skisprung-Experte, ist, weil ich eben das das Team Fliegen gestern mit jemandem geschaut hat, der so gut wie nie Skispringen schaut. Was denn das Spielchen sollte von Alex Stöckl und den Norwegern vor dem Granerød mit der Luke runterzugehen und warum die Deutschen dann da mitziehen mussten und so weiter.
Das wollte ich sagen, weil das haben sie ja im Fernsehen eigentlich überhaupt nicht so gebracht, also live. Und danach hat es dann da Stefan Horngacher gesagt, aber ja, das war so, dass Deutschland hat ja nach dem ersten Durchgang und nach den drei Springern davor schon, also vor den letzten Springern im zweiten Durchgang haben sie ja schon einen ganz ordentlichen Vorsprung gehabt vor den Norwegern und der Alex Stöckl hat gewusst, wenn sie das jetzt noch gewinnen wollen, dann muss der Granerød, sein bester Sportler, der wirklich extrem gut gesprungen ist und war ja sehr, sehr eng, dass er nicht auch am Samstag Weltmeister geworden wäre, hat gewusst, der ist extrem gut drauf, dem traue ich zu, dass er von zwei Luken weiter unten es auch schafft, so weit zum Springen. Und dann hat er gesagt, er verkürzt die zwei Luken. Es ist so, dass man als Trainer vor dem Springer freiwillig zwei Luken verkürzen darf. Dann kriegt man Bonuspunkte. Pro Luke eine gewisse Anzahl an Punkte. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Punkte es waren in dem Fall. Aber es war dann eben so, dass er gesagt hat, er ist so stark drauf, er springt von zwei Luken weiter aus so weit. Und
kriegt halt dann diese Bonuspunkte entsprechend.
Ja, genau. Und dann kriegt man eben die Bonuspunkte, aber nur, wenn man weit genug springt. Und man muss dann, jetzt im Planitzer waren es 228 Meter, die man mindestens springen muss, von der unteren Luke, dass man die Bonuspunkte bekommt. Und ja, der Granerød war ja dann 235, überragender Sprung mit super Telemark, hat dann auch verdiente super Haltungsnoten bekommen. Und dann hat er so viele Punkte gut gemacht, weil er so weit war aus der unteren Luke mit den Bonuspunkten noch dazu, dass da Stefan Horngacher nichts anderes übrig geblieben ist, wie auch zum sagen, dass der Kahle auch von der gleichen Luke springt, auch von da unten auch verkürzt. Und dann war er ja 224, glaube ich, und dann hat er eben nicht die Bonuspunkte bekommen. Und deswegen war das Ergebnis auch so deutlich. Also waren ja dann fast 20 Punkte auf die Norweger. Wären sie beide von der normalen Luke gesprungen mit deren Weiten, dann wäre es wahrscheinlich sehr eng geworden und hätte auch sein können, dass es dann gereicht hätte. Also der Kahle hätte eben mindestens 228 springen müssen, dass er die Punkte bekommt. Und
das war, dann ja, also es war wirklich knapp.
Ja.
Also mit seinem Sprung dann.
Ja, es war knapp. Es war nicht sein bester Sprung am Wochenende, aber es war immer nur ein super Sprung. Also ja. Es war einfach eine extrem gute Leistung vom Granerød. Also das war der Sprung des Wochenendes, also mit Abstand der beste Sprung. Und da war es dann eben auch verdient, dass sie es geschafft haben.
Also das im Endeffekt, da kann der Trainer dann mal taktieren, so wie wenn man weiß ich nicht, beim Fußball dann in den letzten 10 Minuten einen Defensiven rausnimmt und nochmal einen Offensiven reinbringt.
Ja, ja, es ist wirklich zocken, weil es kann immer sein, dass der Winter ein bisschen schlechter ist oder der Springer eben nicht einen richtig guten Sprung macht. Wenn der Granerüt den Sprung nicht perfekt trifft, dann und er kürzer wie 228 springt, kriegt er die Bonuspunkte nicht und das Ding ist gelaufen. Also, aber sie haben halt einen großen Vorsprung auf den dritten gehabt, deswegen konnte man das schon machen. Und er hat gewusst, im Prinzip kann er nichts verlieren. Er kann nur gewinnen, wenn er das schafft. Und in dem Fall ist es aufgegangen. Und ja, es war, wie gesagt, ist dann schon zu Recht.
Und gerade Markus Eisenbichler hat sich ziemlich ärgert gesagt, er ist enttäuscht, er wäre schon sehr gern Weltmeister geworden. Coco, aber wir wollen natürlich vor allem auf den Samstag schauen. Was sagst du denn zum Skifliegen am Samstag?
Ja, war schon extrem geil, ne? Also ich muss sagen, ich bin jetzt auch nicht so der Skisprung-Fan, aber ich habe es echt gern angeschaut am Samstag. Vor allem mit einem Deutschen, der Weltmeister wird.
Das auf jeden Fall. Ich muss sagen, habe mich wirklich so krass gefreut. Vor allem, weil was mich am Skispringen und nicht am Sport selbst, sondern an der öffentlichen Wahrnehmung und den Medien außenrum so nervt, ist, dass diese krasse Schnelllebigkeit, besonders dahingehend, gerade in der deutschen Mannschaft, die ja über die letzten Jahre immer ganz gut aufgestellt war, es gibt immer einen Helden für eine Saison. Und das war letztes Jahr der Kalle, dieses Jahr hat man sich schon wieder weniger für ihn interessiert, weil der Eisai halt so krass in Form war. Und dass er einfach durch seine Konstant, und darüber wird jetzt wieder viel gesprochen, dass er in seiner Karriere so stetig besser wurde so und zeigt, dass das mit der Form, also dass es nicht nur immer One-Season-Wonder geben muss quasi. Und allein diese Ansage, dieses Statement fand ich so geil. So, der kommt da, hat einen Weltcup ausgesetzt und mit einfach einem konstanten Wochenende von vorne bis hinten, natürlich sind nicht alle Sprünge gleich gut, hatten wir gerade schon, aber trotzdem mit einem konstanten Wochenende im Einzel zersägt das einfach und wird Weltmeister. Hammergeil.
Ja, es war eins der spannendsten Springen, die ich jemals gesehen habe. Also ich bin echt vor dem Fernseher gestanden und ich war mir aber nach dem ersten Durchgang, ich habe dann gesagt, das ist durch, das macht er. Weil,
also du meinst den dritten?
Ja, stimmt. Also vor dem letzten Durchgang, sagen wir es ja. So. Nach dem dritten Durchgang, weil der Karl ist ein mentales Monster, ist wirklich... Der schafft es jedes Mal im Wettkampf seinen besten Sprung seine Leistung abzurufen. Und das ist phänomenal, wie er das gemacht hat am Samstag, vor allem 4 Sprünge auf dem Niveau runterzubringen. Ja, das war genial. Ich bin wirklich aufgesprungen, habe mich so gefreut. Das war wirklich, das war überragend.
Das ist auch wirklich ein Moment, wo man dann wirklich echt traurig ist, dass das halt in diesem Winter passiert. Aber ja, bei dem, also passt alles und wahrscheinlich würde er den Monat Dezember 2020 nie so ganz vergessen. Es steht ja auch noch aus, oder zumindest wissen wir nichts, dass sein Baby auf die Welt kommt und das wahrscheinlich so innerhalb von einer Woche Weltmeister und Papa werden. Das ist auf jeden Fall mal ein sehr, sehr gelungener Monat und zu diesem Weltmeistertitel halt auch so geil halt, weil... ihr erinnert euch bestimmt die traurige Story bei der letzten Skiflug-WM zu Hause in Oberstdorf, wo er dann zuschauen musste, weil wir andere besser waren und dann jetzt 2 Jahre drauf so abzureißen. Es war unfassbar geil, ein wahnsinniges Fest. Jeder, der aus irgendwelchen Gründen auch immer das nicht gesehen hat, ihr werdet bestimmt online die Sprünge von ihm nochmal angucken können. Tut das, das war wirklich unfassbar geil. Ich weiß nicht, was man da sonst noch dazu sagen kann, außer dass es einfach so herrlich war und so ein Fest. Und wie gesagt, insgesamt halt vom Springen, du hast gesagt, eines der geilsten, die du gesehen hast, so diese Top 10, das war der Hammer. Und dann auch, was doch wieder beim das Skifliegen zeigt, was für Leute, für Spezialisten, manche kennt man schon länger, Robert Johansson, dass der da immer mit am Start ist in den Top 5, ist klar. Aber auf einmal ist der, Stekala, der junge Pole, in den Top 10 dabei. Und Michael Heiberg nach Corona-Infektion auf einmal vorne mit dabei. Und jeder haut noch einen weiteren Sprung nacheinander raus. Das war echt so herrlich.
Ja, auf jeden Fall. Das war, ja, da kann man sich auf die Tournee freuen.
Hast du einen Favoriten? Jetzt schon. Wir machen eine Tournee-Vorbereitungsfolge. Oh. So viel können wir schon mal vorwegnehmen. Aber
Favoriten. Ja, also rein von der Konstanz her und von der mentalen Stärke würde ich auf jeden Fall auf den Kale tippen. Ja, ich sage jetzt einfach mal Kale. Ich glaube, wenn der Eiser jeden Sprung trifft, dann wird an ihm kein Weg dran vorbeiführen. Aber durch das, dass er jetzt wirklich mit vielleicht Babyglück und Weltmeistertitel in der Tasche, da kann man ja wirklich
frei... Wie viel Selbstvertrauen muss da sein?
Ja, jetzt? Da springt sich sehr wie von alleine. Also ich tippe auf den Kale und würde es ihm gönnen. Aber im Prinzip, wenn ein Deutscher gewinnt, das wäre das Wichtigste für mich.
Das soll ich sagen, stell dir das mal vor, ein deutsches Duell um den Tourneesieg.
Das wäre dann aber auch schon wieder traurig, das vor leeren Rängen zu sehen, wenn man sieht, das ist ja wirklich für die Skispringer das Schönste bei der Tournee zum Springen. Und wenn man da vor der Kulisse, vor der heimischen Kulisse, das ist dann wirklich schweren Herzens, das anzuschauen, als Außenstehender.
Voll. Und aber vielleicht auch gerade deshalb können wir schon mal den Hinweis euch liefern. Wir werden viele coole Sachen, vor allem eine große Vorschau zur Vierschanzentournee machen für euch. Und jetzt haben wir, glaube ich, außer ihr habt noch Einwände, das Wochenende, glaube ich, ausreichend besprochen und können zu unserem Interview weitergehen. Viel Spaß mit unserem Gespräch mit Christina Ackermann. So, läuft. Juhu, wir haben wieder einen Gast. Bei uns ist Christina Ackermann, formerly known as, oder vielen wahrscheinlich noch bekannt, als Christina oder Tina Geiger. Hallo, hallo, geht's dir gut?
Hi, vielen Dank, dass ich mit dabei sein darf. Mir geht's sehr gut, muss ich sagen.
Und wegen deinem Mädchennamen, der erste Gast, das kann uns ja öfter passieren, Finzi, bei dem wir differenzieren müssen, ob es ein Verwandtschaftsverhältnis gibt oder auch nicht.
Ja, die Frage, die immer kommt.
Richtig, drum gleich vorneweg.
Nicht verwandt, soweit ich weiß.
Nicht verwandt. Aber ich habe mir sagen lassen, Oberstdorfer Dorf, Informationsquellen, dass es eine Beziehung zwischen euren Vätern gibt, aber eher arbeitsmäßig.
Ach so, ja, mein Papa hat eine Lehre gemacht bei Christinas, Tinas Papa, oder eher Opa, glaube ich.
Wahrscheinlich nur Opa,
noch
ja.
Damals als Radio- und Fernsehtechniker. Also zusammengearbeitet, ja. Und kennen sich natürlich auch schon lange, auch wegen dem Skiclub.
Top, dann hätten wir das schon mal geklärt. Und ansonsten, Tina, bevor es um dich geht, müssen wir mit einem aktuellen Anlass einsteigen, einem sehr, sehr traurigen Anlass. Ich habe da was vorbereitet und darf euch kurz was vortragen. Liebe Gemeinde, wir haben uns heute hier versammelt, um Abschied zu nehmen. Abschied von einem der besten Freunde der Oberstdorfer Kinder. Nach harten Schulstunden an kalten Wintertagen warst du da für uns. Wenn wir ganz unten waren, hast du uns wieder hochgezogen. Festgehalten von deinen starken, orangen Armen konnten wir die Seele und an manchen Stellen auch die Füße baumeln lassen. Für Abenteuer warst du immer zu haben. Egal ob halsbrecherische Rennen durch den Wald oder Sprünge in luftige Höhen. Und selbst wenn wir am Ende des Tages in der Abenddämmerung aus steilen Tobeln klettern mussten, während du dich schon zur Ruhe gelegt hattest, waren wir doch immer schon voller Vorfreude auf den nächsten verschneiten Tag mit dir. Lieber Hölwislift, danke für alle diese Erinnerungen. Ruhe in Frieden. Warum sage ich das und warum sollte sich irgendwer für den Hölwislift interessieren? Der Hölwislift war bis vor kurzem ein Schlepplift in Oberstdorf, der längste Schlepplift Deutschlands. Und das waren so ein bisschen meine Kindheitserinnerungen daran, warum sich aber vielleicht auch Menschen außerhalb Oberstdorfs dafür interessieren sollten. Dafür habe ich eine Expertenstimme eingeholt. Freunde unseres Podcasts kennen ihn bereits aus der ersten Folge von Sebastian Holzmann. Der hat auch eine kleine Message für dich, Tina. Und hör mal kurz rein, was er zu sagen hat zum Hölwislift.
Servus miteinander. Erstmal ganz liebe Grüße ans ganze Ski-Happens-Team und an euren heutigen Gast, die Tina. Ich hoffe, euch geht's allen gut und ja, ihr habt viel Spaß bei der heutigen Folge. Zu den zwei Fragen, die du mir gestellt hast, Moritz, möchte ich zuerst die vom Hölvislift beantworten, der ja leider in Oberstdorf abgerissen wird, womit dann einige Kindheitserinnerungen bei mir zerschlagen werden, wenn der abgebaut wird, weil dort so gut wie immer, wenn er dann mal lief, das Skiclub-Training, das Skiclub Oberstdorf stattgefunden hat. Und ja, der einen ganz besonderen Charakter hat, ist glaube ich der längste Skilift Deutschlands. T-Bar, Schlepplift. Und schade, dass der wegkommt. Das ist ein unfassbar cooler Hang, beziehungsweise zwei unfassbar coole Pisten, auf denen viel trainiert worden ist. Und die werden dann auch natürlich dem Skiclub und dem heutigen Nachwuchs genommen. Das ist eine traurige Geschichte. Und des Weiteren den ganzen Spaß, was man dort haben oder haben konnte mit Powder-Varianten und Waldabfahrten. Das wird es dann nur noch geben, wenn man die Tourenski anschnallt und hochläuft oder das als letzte Abfahrt nimmt. Deswegen an der Stelle, ja, schade, dass so ist. Ich hoffe, die Lüftgesellschaft wird einen neuen Lüft bauen oder zumindest irgendwas in die Richtung in Planung haben, dass da wieder was kommt. Das wäre eine super Sache auf jeden Fall. Dann die zweite Frage, die geht direkt an die Tina. Ich weiß jetzt leider noch nicht, ob es ein Bubi oder ein Mädel wird bei dir, aber ich wollte wissen, in welche Richtung es denn geht. Wird es eine Technikfahrerin, Technikfahrer oder wird es eine Speedfahrerin, Speedfahrer? Oder geht es in eine ganz andere Richtung bei der Sportart, beim Nachwuchs? Das würde mich mal interessieren. Ja, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Und damit kommen wir dann doch direkt, oder was heißt direkt, endlich zu dir, Tina. Was kannst du auf diese Frage antworten?
Also wir machen natürlich kein Geheimnis drum. Es darf jeder wissen, es wird ein kleines Mädel. Welche Sportart dann letzten Endes macht, denke ich, kommt nur auf. Ich hätte natürlich gern, dass er alles probiert, so wie ich. Also ich war damals ja auch vom Skifahren, über Skispringen, Langlaufen habe ich relativ schnell mal abgehakt, muss ich sagen. Es war mir dann doch zu anstrengend. Im Turnen, im Basketball. Also sie kann gern alles probieren. Und dann schauen wir einfach, was ihr am meisten Spaß macht. Natürlich hoffe ich, dass in den nächsten Jahren Skifahren überhaupt nur möglich ist. Also ist natürlich auch immer sehr, sehr schwierig, wenn man sieht, was der Klimawandel jetzt so mit sich bringt auf den Gletschern und es immer schwieriger wird. Und es natürlich nicht schön ist, wenn die Kinder dann nur in Skihallen oder so trainieren dürfen. Also da muss man einfach schauen, was die Zeit so bringt. Aber ich hoffe natürlich, dass es so Wintersport begeistert wird wie meine Familie.
Ja, der Klimawandel ist ja auch ein Thema, um nochmal einmal kurz auf den Hölvislift zu kommen. Was man zum Hölvislift noch wissen muss, der lief immer nur, wenn es genug Naturschnee gab. Es gab keine Beschneiung. Hast du denn auch eine, muss nicht ganz so krass ausgeprägt sein, aber eine gewisse Beziehung zu diesem Lift?
Ja, wir haben es sogar tatsächlich heute beim Mittagessen davon gehabt. Mein Papa hat mir das erzählt, dass es eben jetzt wohl endgültig ist, dass er nicht mehr läuft oder dass er auch abgerissen wird. Wir hoffen natürlich, dass sie noch eine Lösung finden. Es war immer toll, es war so ein kleiner Geheimtipp. Wenn überall recht viel los war, dann ist man mal schnell an Hölvis Lift hin und ja, auch die letzten Jahre noch. Und zwar immer so ein bisschen, ich kann mich nur daran erinnern, wo wir kleiner waren, war es so, man ist unten eingestiegen und hat gehofft, dass man wirklich die Kilometer bis oben durchhält und ja nicht rausfliegt, weil der ist ja so lang, ich glaube, was sind es denn, 2 Kilometer oder so um den Dreh?
Ich glaube, war 2.
Ja, und irgendwann bin ich dann mal rausgefallen, wo ich noch recht klein war und dann ging es ja rechts und links durch Schluchten und über die Bäche und das war schon eine große Herausforderung damals.
Der fährt auch so schnell, also so schnell fährt, glaube ich, auch sonst kein Schlepplift. Aber ist ja klar, sonst wird es ja
sonst kommt's gar nicht mehr an.
Anstrengend, bis man oben ist.
Ja, und das hatte als Kind, also oder sagen wir mal, bei dir als Kombinierer vielleicht immer noch, bei mir, als ich noch leichter war, vor allem ein Vorteil. Es gibt noch diese eine Stelle, wo es ein bisschen bergab geht und man dann, wenn man ein bisschen gegenbremst, sich, wenn es wieder bergauf geht, kurz in die Luft katapultieren, sage ich mal, lassen kann.
Ja, das habe ich auch mal gemacht. Schön querstellen und dann alles, was geht, abspringen.
Ja, und dann haben wir immer versucht, ich weiß auch noch, beim Mitteleinstieg, der war ja dann nicht mehr irgendwann intakt und dann haben wir immer die Stöcken so gegeneinander eingehängt in die Schlaufen und versucht, uns gegenseitig die Bügel runterzuziehen, dass wir in der Mitte wieder einsteigen können und nicht bis ganz runter nommeln müssen. Das ist auch noch so eine Erinnerung, die mir im Kopf geblieben ist vom Hölvislift.
Also der Hölvislift bei vor allem bei Kids sehr, sehr beliebt und kommt jetzt weg. Dazu noch kurz die Hintergrundinformation. Er kommt, also er hätte eh schon länger weg sollen. Es gibt schon lange Planung, dass da eine modernere Sesselliftbahn hinkommt in der Beschneiung. Und jetzt ändert sich doch alles, weil der Grund, über den der Lift verläuft, gehört ganz vielen unterschiedlichen Eigentümern. Und eine Grundeigentümerin hat jetzt den Vertrag mit den, mit der Liftgesellschaft gekündigt. Und dementsprechend muss bis Ende diesen Jahres, was ja quasi erreicht ist, Schluss sein, was sehr, sehr traurig ist. Aber kommen wir doch mal von traurig schönen Kindheitserinnerungen in Oberstdorf zu dir als mittlerweile ehemalige Profisportlerin. Coco, stell uns doch bitte nochmal für alle, die jetzt vielleicht nicht komplett drin sind, unseren heutigen Gast vor und du kannst natürlich gerne eingreifen, wenn du dich falsch dargestellt fühlst, okay. Tina.
Ja, Tina, man muss dazu sagen, du bist die letzten Jahre eine der konstantesten Slalomfahrerinnen des DSV gewesen, wenn nicht überhaupt die konstanteste. Du bist in den letzten Jahren 28 Mal in die Top 10 im Slalom gefahren, zweimal aufs Podest, hast insgesamt 103 Weltcuprennen bestritten, warst dreimal bei den Olympischen Spielen und viermal bei der WM. Und du warst, man muss wirklich so ein bisschen sagen, du warst eigentlich die tragende Säule der Slalom-Mannschaft die letzten Jahre. Ich glaube, man hat dich auch ganz liebevoll ein bisschen als Team-Omi bezeichnet. Und worauf ich eigentlich hinaus will, es ist mir jetzt auch am Wochenende wieder ein bisschen bewusst geworden, jetzt wo du nicht mehr da bist im Slalom, wo eine Vicky Rebensburg nicht mehr da war, sind so ein bisschen die Leistungsträgerin der letzten Jahre einfach weggefallen. Und man muss auch sagen, oft muss man eigentlich hoffen, dass bei den Damen überhaupt noch wer in die Top 30 fährt, dass jemand überhaupt den zweiten Lauf erreicht. Ich weiß, die Frage ist jetzt vielleicht nicht so einfach zu beantworten, aber was glaubst du denn? Woran liegt's, dass bei den DSV-Damen aktuell einfach nicht so läuft?
Es ist immer eine recht schwierige Situation, wenn jetzt auch zum Beispiel so eine Leistungsträgerin wie die Vicky wegfällt. Das wirkt sich einfach auf die ganze Mannschaft aus. Ich weiß nur, wie es damals war. Wo die Maria damals aufgehört hat, da war dann auch einfach der Druck, wo auf ihr gelastet hat. Sie hat immer den Druck von der ganzen Mannschaft so ein bisschen weggenommen. Der kam dann auf uns und wenn man dann mal nicht gleich die Leistung zeigt hat, dann ja, war es halt immer schwierig. Man musste viele Sachen in der Presse lesen, die einfach nicht so waren. Und klar, man hat jetzt die letzten Jahre immer geschaut, woran es liegt. Hat aber wirklich irgendwie noch nicht so die richtige Lösung gefunden. Also man hat ja wirklich die Trainer dann auch mal ausgetauscht. Hat jetzt auch nicht so diesen Erfolg gebracht. Es war aber auch so, dass in der Technikmannschaft die letzten Jahre sehr, sehr viele schwere Verletzungen auch passiert sind. Und da braucht man einfach dann wirklich auch wieder eine Zeit, um dann zurückzukommen. Und klar, mit der Vicky jetzt fehlt halt im Riesenslalom-Team wirklich eine Top-30-Fahrerin. Also da schaut es wirklich gerade sehr, sehr schlecht aus. Muss man sagen, hat man auch jetzt am Wochenende in Courchevel wieder gesehen. Es ist schwierig zu sagen. Die Mädels, die sind wirklich stets bemüht. Die trainieren genauso hart wie alle anderen Mannschaften. Woran es liegt, ich glaube, wenn wir das wüssten, dann würden wir es auch schneller in den Griff bekommen. Aber ja, es ist schwierig. Im Slalom schaut es da noch ein bisschen besser aus. Da ist einfach nur ein bisschen mehr Dichte da von den Mädels. Es sind mehr, die in den 30 noch mitfahren. Hat man jetzt auch in Levi gesehen. Klar, von ganz vorne hat es jetzt bei noch keiner gereicht, aber ich denke, die Rennen, die kommen schon noch. Auch dieses Jahr, es waren jedes Jahr Rennen dabei, wo die Mädchen ihre Stärke zeigen konnten. Und ja, es war jetzt erst der Slalom-Auftakt und es kommen ja jetzt noch, ich glaube, 8 Rennen und da wird sich sicher mal die ein oder andere wieder nach ganz vorne durchbeißen.
Wie viel bekommst du noch mit von deinen Mädels?
Sehr, sehr viel. Also ich kriege ganz, ganz oft Nachrichten, dass sie mich vermissen und ob ich nicht mal wieder vorbeischauen könnte. Weil, wie du vorher schon gesagt hast, ich war dann doch die letzten Jahre so ein bisschen die Team-Omi und waren auch einfach Mädels dabei, mit denen ich jetzt seit 10-12 Jahren in der Mannschaft war und wirklich lass 300 Tage im Jahr gewesen sein, unterwegs war. Und da baut sich natürlich schon eine ganz besondere Beziehung auf und ja, höre immer mal wieder was von den Mädchen, von den Betreuern und das freut mich auf jeden Fall und versuche dann natürlich auch, die Mädels ein bisschen zu motivieren. Ist immer ein bisschen schwierig, wenn sie dann so niedergeschlagen sind nach die Rennen, aber gebe mein Bestes.
Aber kommen wir von dir als Slalom-Omi zu deinen, wenn wir diesem Bild bleiben, zu deinen Enkelinnen, weil ich frage mich, was passiert mit dem Nachwuchs und der Finzi hat in einer unserer letzten Folgen schon mal gesagt, wenn man vergleicht, wie viele Kids bei den Alpinen anfangen und wie viele bei uns Kombinierern oder den Biathleten anfangen und was am Ende bei rauskommt, da könnten die an die anderen Sportarten ein paar Startplätze abgeben. Und jetzt, also das ist sehr subjektiv meine Wahrnehmung. Ich habe die letzten 6 Jahre, glaube ich, auch Skikurs gegeben in Oberstdorf und man sieht unfassbar viele Kids beim Training jeden Tag. Gibt es keine Erklärung dafür, was dann mit denen passiert? Weil es scheint ja nicht so zu sein, als dass der jetzt nach meiner und vielleicht auch deiner Wahrnehmung, will ich dir aber nicht vorwegnehmen, dass man zu eklatante Nachwuchsprobleme hätte.
Ja, ich finde, es gibt mal sicher zwei Themen, die wo ausschlaggebend sind. Einerseits ist vor allem Skialpin ein sehr, sehr, sehr teurer Sport, muss man sagen. Also war damals schon, wo ich angefangen habe, war es echt immer knapp bei meinen Eltern, dass sie gesagt haben, ja, jetzt nochmal ein Ski und hin und her. Also das Material ist sehr teuer und der Aufwand auch. Und ich denke, dass sich das dann auch einige Familien irgendwann gar nicht mehr leisten können. Und natürlich muss man durch den Klimawandel immer weiter wegfahren, um trainieren zu können, was natürlich auch immer kostenaufwendiger ist. Und ja, deshalb sieht man auch, dass einfach viele Nachwuchsfahrerinnen jetzt auch so aus dem Bereich München-Starnberg kommen, die wo vielleicht dann doch noch ein bisschen mehr finanzielle Unterstützung bekommen. Und ja, es ist schade, dass es wirklich so kostenaufwendig ist. Klar versucht man durch Sponsoren und durch Unterstützung da was voranzutreiben, aber wie gesagt, das ist halt schwierig.
Ja, ich finde es halt immer so, bei mir, wo ich in BSV gekommen bin, da war es schon so, bei meinen Kumpels, die halt auch Skifahrer waren, da war es so krass, wenn man in BSV gekommen ist. Und da gab es so viele, wo da rein wollten, gefühlt. Und dann werden von denen, werden schon nur noch extrem viel weniger, wo es dann einen C-Kader schaffen. Oder ja, klar, viele verletzen sich oder läuft es dann nicht mehr so, aber da wird dann wieder ausgesiebt und das Krasse finde ich jetzt so, speziell im Riesenslalom vielleicht, wie einfach so, wie bei uns quasi eine B-Mannschaft oder eine, wie es dann vielleicht Europacup-Mannschaft irgendwie, wie das gar nicht mehr da ist. Also so die Namen, die jetzt dann im Riesenslalom starten, das Gefühl, die kommen in den C-Kader und dann Next Stop Weltcup. Also so ganz, ganz blöd gesagt, also klar, weil ich da bin jetzt auch nicht so drin, aber ich lese halt dann die Namen und denke mir, okay, ganz schön jung. Schau mal so auf der FIS-App, was sie so für Rennen gefahren sind und dann sind da nicht viele Europacup-Starts, da geht's direkt zum Weltcup und dann wird halt von denen irgendwie verlangt, dass sie im zweiten Durchgang kommen. Dann ist ja für mich schon klar, dass das eher Erfahrung sammeln wird.
Ja, das stimmt. Also es wird auf jeden Fall, finde ich, auch viel zu früh, viel zu viel aussortiert. Ich muss sagen, ich war damals froh, dass bei uns das noch nicht so schlimm war, weil in die Schüler war ich jetzt auch noch nicht so gut. Also ich glaube, da war ich im Jahrgang ungefähr Nummer 8 bis Nummer 10, lass es sowas gewesen sein. Und die letzten 10 Jahre war ich wahrscheinlich nur die einzigste in meinem Jahrgang, die in Deutschland überhaupt gefahren ist. Also ich weiß auch nicht, ob man da einfach zu früh aufgibt bei manchen. Ich weiß nicht, wie mittlerweile diese Sichtungslehrgänge ausschauen. Ich war da jetzt noch nie dabei, was da diese Kriterien sind. Und ja, einerseits, wie du gesagt hast, kommen die jungen Mädels dann in Weltcup, weil man ihnen die Chance geben will, da mal reinzuschnuppern. Aber meistens sind sie natürlich überfordert. Es ist dann doch noch ein sehr, sehr großer Unterschied zwischen Europacup und Weltcup. Und da kommt auch ein bisschen Aufregung dazu. Aber ich denke, wenn man ihnen die Chance nicht gibt und sie nicht reinschnuppern lässt, ja, kriegen sie nie das Gefühl, wie der Unterschied zum Weltcup dann nochmal ist. Und man hat ja auch gesehen, in anderen Nationen klappt es ja auch, dass dann wirklich mal jemand jetzt wie der Norweger mit Jahrgang 2000 ein Rennen gewinnt. Und wenn ein bisschen Glück dazu kommt, schafft es vielleicht ein Deutscher auch mal.
Ja, das hat man hat man da gesehen am jungen Herrn Braten, der anscheinend, wenn man, wie wir gelernt haben, wenn man sein Instagram anschaut, alles kann irgendwie. Aber das, was du sagst, deckt sich ja auch ein bisschen mit der Aussage vom Bundestrainer Jürgen Graller. Der hat gesagt, vor der Saison ist es wichtig, den jungen Athletinnen die Chance zu geben, um zu sehen, was im Weltcup gefordert wird, wie du sagst. Und die Ergebnisse sind nicht so wichtig, sondern es geht mehr darum, die Scheu davor zu verlieren und dann vielleicht in 2-3 Jahren angreifen zu können. Und jetzt habt ihr schon ganz schön den Sprung, für alle, die in den Kaderstrukturen nicht so drin sind, den Sprung vom BSV, also vom Landeskader zum C-Kader, Nationalkader beschrieben und so weiter. Ich frage mich trotzdem, wo kommt denn diese Lücke her? Also man ist natürlich, um auf vielleicht einen Teil des Problems zu kommen, was bestimmt die Erwartungshaltung ist, die man eben an die Athletin hat, nach großen Erfolgen in den letzten 15 bis 20 Jahren. Aber da kamen ja die Leute nach und jetzt ist so, jetzt hast du auch nicht als Einzige aufgehört, sondern Vicky Rebensburg hat auch aufgehört bei den Herren Fritz Dopfer und so weiter. Das waren echt einige. Und da, es ist jetzt diese Riesenlücke da. Was war denn dazwischen? Also jetzt bist ja du, in Anführungszeichen, also jetzt hast du, glaube ich, auch in einem Alter aufgehört, wo man aufhören kann mit 30. Und jetzt kommen Mädels nach, die sich schwer tun, die halt frisch da reingeworfen werden mit Ende 10er Jahre, Anfang 20 vielleicht. Und was ist mit den Menschen im Alter zwischen 20 und 30, wo sind die hin verschwunden? Das frage ich mich nach wie vor.
Ja, also viele sind ja noch da. Aber was heißt viele ist jetzt übertrieben. Ein paar Mädels sind ja jetzt nur da und Jungs. Es sind aber deutlich weniger. Und ich glaube, dass bei vielen wirklich der Hauptgrund war, dass sie aufgehört haben, weil es körperlich nicht mehr ging. Weil sie sich von der Verletzung nicht mehr zurückkämpfen konnten. Ski Alpin ist wirklich ein sehr, sehr forderter Sport für den Körper und ja, das sind einige dabei, die wirklich aufhören mussten, weil sie körperlich nicht mehr imstande waren, diesen Sport überhaupt durchzuführen.
Was ja bei dir, Coco, da kannst du auch gerne anschließen, dass du noch mehr vorbereitet, jetzt auch ein Thema war, warum du aufgehört hast, und wir wollten generell ein bisschen auf das große Thema kommen, wie viel man vielleicht für diesen Sport opfern muss, physisch wie psychisch. Dann haben wir auch noch ein aktuelles anderes Beispiel, auf das wir nachher kommen. Aber wenn du es jetzt zusammenfassen müsstest in, sagen wir mal, 3 Worten, was muss man opfern, um erfolgreich Ski zu fahren im Weltcup?
Man muss wirklich viel an seiner Freizeit opfern. Also man hat nicht mehr die Möglichkeiten, jeden Tag irgendeinen Freund zu sehen. Man ist einfach viel unterwegs. Man hat nicht viel Zeit mit seiner Familie. Und ja, man muss einfach wissen, dass es körperlich schon sehr, sehr an die Grenzen geht, so ein Leistungssport. Also das ist ja jetzt in jeder Sportart so. Also man muss wirklich wissen, dass man wahrscheinlich körperlich nicht mehr so rauskommt, wie man reingegangen ist in diesen Sport.
Ich muss sagen, das finde ich auch das Krasse am Skifahren. Also du musst wissen, ich habe mal Biathlon gemacht und ich habe da schon auch sehr, sehr viel von Skifahrern auch mitbekommen, die man mal irgendwie im OSP getroffen hat beim Training. Und ich finde es so krass, dass man eigentlich mit 18 oder 19 teilweise schon 2 Kreuzbandrisse erlitten hat. Und ich finde es einfach so heftig, dass es im Skifahren auch so schnell vorbei sein kann.
Ja, das stimmt. Das wird einfach immer alles ein bisschen krasser, oder? Das Material, das wird immer, ja, sie versuchen halt aus allem das Möglichste rauszuholen, aus dem Material, aus der Piste, aus den Läufen, dass es alles noch einerseits spektakulärer wird, was natürlich für die Zuschauer ganz toll ist. Ich meine, das hat man in Kitzbühel oft gesehen, dass es jetzt nicht zugunsten der Sportler ausgeht, sondern wirklich zugunsten der Zuschauer teilweise. Was ich wirklich sehr, sehr erschreckend finde. Also für mich ist einfach die Gesundheit des Sportlers an erster Stelle und das sollte man jetzt nicht so leicht aufs Spiel setzen. Und ja, aber ich denke, das ist in vielen Sportarten so, dass einfach alles immer noch riskanter werden muss und ja, das einfach nicht zugunsten der Sportler dann ausgeht.
Wie siehst du das bei dir, Finzi? Das Material wird immer noch krasser, Pisten noch krasser und so. Sieht man das bei den Alpinen natürlich ganz radikal. Jetzt aber der Eindruck von außen bei euch. Man hat sich vor einer Weile mal auf die Gundersen-Methode als Wettkampfform geeinigt. Und dann experimentiert man natürlich an den üblichen Sachen, Anzüge, Keile, Ski und so weiter. Aber sonst hat sich dann nicht so viel in mehr Spektakelunterricht entwickelt, oder?
Ja, also im Skisprung hat man ja die letzten Jahre schon gesehen, auch im deutschen Team speziell, Damen wie Herren, dass einige Kreuzbandrisse so auftreten sind, aber ich weiß nicht, bei uns ist vielleicht durch das, dass wir jetzt mit dem Gewicht nicht ganz so am Limit sind und unsere Muskeln vielleicht doch noch ein bisschen mehr außerhalb oder unsere Gelenke von mehr Muskeln geschützt sind. Vielleicht sind wir deswegen da nicht ganz so anfällig, aber bei uns im Team ist er eigentlich echt heftig. Also bei uns wegen Verletzung ausgefallen oder irgendein Bänder, das seit, also ich glaube noch gar nicht, also in der LGNSA, also in der Weltcup-Mannschaft, weiß ich nicht, dass es, ob da schon irgendwann mal was war. Also ja, das Skispringen an sich ist jetzt eigentlich auch nicht so, also wenn man es jetzt nicht übertreibt mit zu weit springen, ist es wirklich nicht so spektakulär für den Körper, wie man denkt. Also die Landung ist schon eher sanft. Und ja, das Langlaufen, da können vielleicht mal Überbelastungen oder ja, da kann man sich halt zugrunde trainieren, sage ich jetzt mal. Aber das hat dann auch mit Bändern oder so auch nicht so viel zu tun. Also ich denke, wir haben eine relativ gesunde Sportart.
Recht ausgeglichen vom Training her auch, oder?
Ja, ja, wir können es halt auch, wir können es in der einen Hinsicht nicht übertreiben und der anderen auch nicht. Also vielleicht ist das was uns quasi schützt, dass wir können nicht nur aufs Skispringen und nicht nur aufs Langlaufen, also wir kommen vielleicht nicht in die Extreme rein, wo vielleicht die speziellen Sportarten reinkommen. Und ja, vom Material her ist bei uns, ja, also der Wettkampf lebt jetzt nicht vom spektakulären, vom Langlauf, weiß ich nicht, was man da anders machen könnte, also es muss ja einfach nur schnell sein, also
mehr verrückte Abfahrten.
Ja. Ja, ich denke, bei uns ist das deswegen nicht so gefährlich. Aber klar, wenn man halt beim Ski Alpin das sieht, speziell in Kitzbühel, das ist schon extrem. So, vor allem finde ich dann auch krass, ich weiß nicht, wann das war. Es war, glaube ich, da, wo das Wind da so extrem gestürzt ist. Da haben sie dann nach Start Nummer 32 oder so einfach abgebrochen und das Rennen ist dann nicht abgebrochen, sondern einfach das beendet. Alle, wo danach kommen, haben keine Chance mehr. Und dann steht der Gewinner fest. Hauptsache, sie haben ihre 30 Leute runtergebracht, dass sie das Event verkaufen können. So gefühlt.
Ja, da geht es dann wahrscheinlich auch um, also gerade bei dem Event halt um die dicke Kohle. Aber um auf dieser persönlichen Ebene ein bisschen zu bleiben, wenn das für dich okay ist, Tina, Leiden auch für den Sport angeht. Du hast im Frühling mal gesagt, du bist die, ich meine, es war deine vorletzte Saison, da bist du kein Rennen ohne Schmerztabletten vorher gefahren oder war es eine Saison davor noch?
Es war die vorletzte, ja. Also ich habe ja auch jetzt schon mittlerweile drei kompliziertere Operationen hinter mir, zweimal am Knie, einmal an der Hüfte. Und es hat auch damals schon der Arzt zu mir gesagt, klar, man kann es besser machen, aber es wird nie wieder gut werden, es wird keine 100%ige Heilungschance da. Und da muss man sich halt einfach drauf einstellen, gut, dann wird halt die Saison jetzt unter Schmerzen gefahren und irgendwie ist die Leidenschaft aber für den Sport dann doch so groß, dass man das auf sich nimmt.
Weil das wollte ich nämlich fragen, weil es gab ja letztes Jahr diese große Story Pillenkick, Schmerzmittelmissbrauch im Fußball. Und dann dachte ich mir, gut, es gibt aber ganz viele Sportarten, da wird nicht drüber gesprochen. Also wir müssen jetzt nicht in die super tief in diese Materie einsteigen, aber ich als jemand, der halt mit diversen Internaten auf der Schule war, man hört schon immer wieder, boah, auf dem letzten Lehrgang bin ich ohne irgendwie 800er Ibu nicht in den Skischuh kommen und so weiter. Wie krass ist sowas ein Thema und also bis wohin hast du in deiner Karriere gesagt, okay, diese Schmerzen sind noch in Ordnung, das und die Leidenschaft, wie du gerade gesagt hast, überwiegt. Oder aber jetzt ist vielleicht auch mal Sense, jetzt fahre ich dieses Rennen nicht.
Ja, also es ist natürlich alles immer auf legaler Basis abgelaufen mit den Schmerztabletten. Es war jetzt nie irgendwie in dem Bereich mit Doping, da werden wir ja auch strengstens kontrolliert. Also es waren dann wirklich nur, dass es mal eine Ibu war. Aber es war halt doch so einfach, klar, Training ging ohne, aber man will halt dann einfach im Rennen, im Wettkampf für diese 2 Minuten möglichst schmerzfrei sein, dass man sich schon mal dadurch nicht ablenken lassen kann. Und dann, ja, kann man halt vielleicht mal nicht auf die eine oder andere Schmerztablette verzichten. Muss jetzt aber sagen, das war jetzt nicht bei mir nur so. Ich weiß das von vielen, vielen Sportlern, dass die ohne das überhaupt nicht mehr fahren konnten, auch im Herrenbereich, vor allem im Speedbereich. Die waren körperlich schon sehr, sehr am Limit. Und ja, für mich war es immer so eine Sache, dass ich gesagt habe, schon in der vorletzten Saison, wenn ich das mit meinem Knie jetzt nicht in den Griff bekomme, dann lasse ich's, dann kann es einfach mit dem Sport nicht mehr weitergehen. Dann bekommt man es aber irgendwie doch wieder über ein paar Wochen hin und denkt sich, okay, jetzt passt es wieder, jetzt ist gut, dann gibt es wieder einen Rückschlag und das ist halt immer so ein Auf und Ab. Und ja, deshalb kommt man nie so wirklich zu der Entscheidung, so jetzt ist es vorbei.
Aber wie sehr bist du dann jetzt eigentlich so eingeschränkt oder bist du überhaupt eingeschränkt so von deinen Verletzungen nach dem Ski oder nach deiner Karriere, dass man jetzt sagt, hey, ich kann jetzt nicht mehr super joggen oder Bergtouren, oder gibt es da irgendwas, wo du sagst, hätte ich jetzt nicht 10 Jahre lang auf höchstem Niveau Skifahren betrieben, dass es jetzt besser wäre, oder da bist du da irgendwie eingeschränkt?
Ja, ich bin schon eingeschränkt. Also ich denke mir, wird es körperlich auf jeden Fall besser gehen, ohne 15 Jahre Profisport. Aber ich merke halt immer, wenn es mir mal wieder schlechter geht, habe ich so meine Übungen, die mache ich dann. Aber ohne diese Sachen wird es wahrscheinlich schwierig werden. Also es waren echt Tage dabei, wo ich nach einem Rennen, auch jetzt in der letzten Saison, kaum noch gerade auslaufen konnte, weil die Schmerzen so groß waren. Und ja, klar, ich kann jetzt keine 2 Stunden mehr joggen gehen. Meistens sind es so 40, 45 Minuten, dann tut mir mein Knie weh. Also so ein paar Einschränkungen gibt es schon, aber...
Mehr muss man meistens auch gar nicht joggen gehen.
Ja, reicht auch.
Kommt drauf an.
Wenn man jetzt, also ich sag mal, aktuell ist bei mir nach 45 Minuten auch Schluss, aber aus anderen Gründen.
Wenn man dann wirklich mal ein paar Stunden bergab gehen muss, ist natürlich für die Knie jetzt nicht so angenehm.
Aber Tina, du hast es gerade schon gesagt, das Aufhören ist ja doch, also sich zu entscheiden, dass man aufhört, ist ja doch eher so ein schleichender Prozess. Es ist meistens nie so, dass man jetzt irgendwie ein Erlebnis hat, wo man dann sagt, ja, jetzt höre ich auf. Weil das Skifahren hat ja doch fast dein ganzes Leben eigentlich bestimmt. Aber wie kam die Entscheidung, dass du dann wirklich gesagt hast, du willst jetzt aufhören? Also war vor allem die vorletzte Saison so ein Punkt?
Ja, es war in der vorletzten Saison, wie ich schon gesagt habe, so, dass ich immer wieder Probleme hatte mit meinem Knie und gesagt habe, ja gut, wenn ich das jetzt im Sommer nicht in den Griff bekomme, dann wird es das gewesen sein, weil es geht einfach nicht mehr. Es macht einen auch nicht nur körperlich, sondern auch mental fertig, wenn man jeden Tag mit Schmerzen aufwacht. Das ist auch für den Kopf jetzt nicht so ein tolles Gefühl. Hab das dann aber wirklich über den Sommer sehr, sehr gut in den Griff bekommen. Und wo das dann okay war, dann ging es halt mit der Hüfte wieder los, die ich ja auch 2017 schon operieren musste und einen Knorpelschaden habe, der leider inoperabel ist. Also da konnte man nicht viel machen, außer mit ihm jetzt leben. Und ja, das war halt dann, klar, es war jetzt nicht der ausschlaggebende Grund, dass ich aufgehört habe. Es waren wirklich einige Gründe. Einfach, dass auch, ja, die Motivation, alles für den Sport zu geben, 100% zu geben, die war einfach nicht mehr da. Und ich denke, wenn die nicht mehr da ist, dann sollte man sich schon überlegen, ob es überhaupt noch Sinn macht.
Aber ganz kurz zu all diesem körperlich Wegstecken und mögliche Folgeschäden, die man vielleicht davonträgt. Wir haben in unserer ersten Folge mit dem Sebi Holzmann schon mal darüber gesprochen, da ging es aber um andere Gründe, dass er sich als Athlet zum Beispiel eine lautere Stimme wünschen würde gegenüber der FIS oder sonstigen Veranstaltungen und so weiter, weil du vorhin auch schon meintest, bei vielen Rennen geht es dann nicht mehr quasi um das Wohl der Athleten, sondern um das Spektakel, wie beim Gladiatorenkampf. Und jetzt ist deine Geschichte, dass man quasi so lädiert, in Anführungszeichen, aus 15 Jahren Profisport rauskommt, ja bei Weitem nicht die einzige, sondern das ist ja, also man könnte vielleicht sogar fast sagen, okay, Leute, die gar nichts mitnehmen daraus, sind vielleicht sogar die Ausnahme. Warum gibt es da keine Bestrebung oder keine Bewegung im großen Stil von Seiten der Athletinnen und Athleten, dass man sagt, okay, wir müssen da jetzt mal einen Riegel vorschieben gegen bestimmte Entwicklungen, die in so eine krasse Richtung gehen, dass das einfach gefährlich ist für uns, die Athleten und unsere Körper?
Also die gibt's schon. Es ist nicht so, dass es sie nicht gibt. Es gibt festgelegte Athletensprecher. Die werden vor der Saison immer festgelegt und an die kann man sich auch wenden. Also da hat man E-Mail-Adresse und Kontakt und alles, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Und man hat sich auch mit einigen Sachen schon da an die Athletensprecher gewendet und die haben es auch an die FIS weitergegeben. Aber ja, letzten Endes entscheidet immer die FIS. Sie hören sich zwar an, aber ob sie darauf eingehen, ist dann halt nochmal eine andere Sache.
Okay, und weil das haben wir eben das letzte Mal schon auch. Also es gibt formell natürlich diese Vertreterinnen und Vertreter, aber am Ende des Tages ist eben wahrscheinlich diese Stimme dann nicht laut genug oder hat nicht genug Gewicht bei den entscheidenden Instanzen. Aber dass es darüber hinaus quasi eine geschlossene Bewegung gibt, so okay, und wir Technikfahrerinnen sagen jetzt mal gesammelt, so geht's nicht, wir boykottieren mal ein Rennen oder so. Sowas kam nie auf.
Es kam schon mal auf, da ging es auch zum größten Teil über diese Parallelwettbewerbe, wo es wirklich dann mal hieß, ja, es ist die Überlegung da, dieses Event jetzt zu boykottieren, aber es ist halt doch immer so, dass nicht jede Nation mitmacht. Also die Nation, der dann vielleicht dieses Event wahnsinnig liegt oder kleinere Nationen, die machen da halt dann nicht mit. Und wenn, dann muss halt wirklich jeder mitmachen und das war bis jetzt nicht der Fall.
Stand es damals für euch zur Debatte, das Rennen zu boykottieren?
Ja, es war jetzt nicht so 100% ernst. Ich weiß nicht, es hat auch nicht jeder damals mitbekommen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht genau, ob das jetzt wirklich auch von den Seiten der Athletensprecher kam oder von anderen Seiten. Aber es wurde auf jeden Fall mal in den Raum gestellt, aber im gleichen Zuge dann auch gesagt, dass die und die und die Nation nicht dabei sind und dann ist es sowieso vom Tisch gefallen.
Bevor wir zu erfreulicheren Dingen kommen, versprochen, noch ein Beispiel zum Thema, was das mit Athletinnen und Athleten macht, dieser Weltcup-Zirkus und wie hart das sein kann. Wahrscheinlich hast du es auch gesehen, die Skifahrerin Alice Merriweather hat sich an die Öffentlichkeit gewandt, sehr emotional und sehr mutig, wie ich finde, mit einem Instagram-Post, in dem sie beschreibt, dass sie seit geraumer Zeit an einer Essstörung leidet und zwar so heftig, dass sie sich professionelle Hilfe suchen musste und hat gesagt, in den letzten Monaten hatte ich mit einer Essstörung zu kämpfen, es hat mich niedergeschlagen, mein Herz gebrochen, mich ausgelaugt und meine Leidenschaft für den Sport, den ich so sehr liebe, fast zerstört, da hatten wir es vorhin davon, wie weit diese Leidenschaft reicht. Und das bringt mich darauf, wie groß ist denn jetzt, da kannst du wahrscheinlich nur für den DSV sprechen, aber wie groß ist denn der psychische Leistungsdruck bei den Alpinen?
Ja, sehr groß natürlich. Also man hat halt einfach die Vorgaben vom DSV, die man jedes Jahr bekommt. Und wenn man die nicht erfüllt, dann ist halt schwierig, da einfach weiterzukommen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin da auch an meine Grenzen gestoßen. Die letzten Jahre, es war auch bei mir mal der Fall, dass ich meine Kaderkriterien erreicht habe und sie jetzt trotzdem gemeint haben, ja, sie müssten mich rausschmeißen aus dem Kader so ungefähr. Und ja, da steigt natürlich der psychische Druck schon auch immer an, weil man muss einfach die Leistung bringen. Es wird jetzt nicht, man bekommt jetzt selten zweite Chancen dann.
Die letzten Jahre warst du halt auch im Slalom die tragende Figur im DSV. Deswegen war wahrscheinlich auch viel von dem Druck halt, wenn du nicht vorne reingefahren wärst, dann hätte es niemand gemacht so ungefähr. Oder du warst halt die Konstanteste, deswegen war halt wahrscheinlich auch dann für dich auch klar, hey, die anderen, bei denen läuft es gerade noch nicht so, ich muss es rausreißen so ungefähr, weil sonst sieht es dann so übel aus, wie es jetzt halt gerade im Riesen ausschaut oder ja, wie es jetzt war durch das, dass du jetzt aufgehört hast oder bei der Vicky halt fast noch extremer.
Ja, bei der Vicky auf jeden Fall noch viel extremer wie bei mir. Ich meine, ich hatte auch viele schlechte Jahre, habe es auch nie geschafft, in dem Jahr nach der Verletzung so stark zurückzukommen wie davor. Das hat auch immer seine ein, zwei Jahre gebraucht. Und es lief bei mir ja jetzt auch erst die letzten 3 Jahre wieder richtig gut. Davor war auch ein ziemliches Loch drin. Aber natürlich ist es immer schön, wenn wenigstens einer aus der Mannschaft gut fährt, dann ist schon mal so ein bisschen ein Druck weg. Und wenn dann natürlich alle nicht so gut sind, dann ja, wird es natürlich schwieriger. Da kriegt man Druck von den Trainern und man macht sich halt auch selber den größten Druck.
Ja, das Schlimme finde ich immer, also als Leistungssportler macht man sich ja, wie du gerade gesagt hast, selbst eigentlich immer den größten Druck, weil man will ja selbst auch gut fahren. Aber natürlich kommt medial auch sehr, sehr viel, was auf einen irgendwie einprasselt. Wie bist du damit umgegangen immer?
Also ich muss sagen, ich habe mich immer versucht, fernzuhalten von den ganzen Kommentaren in Facebook, Instagram, wie auch immer, von der Presse. Ich habe es dann eigentlich eher nur so durch andere Personen mitkriegt, die wo dann gesagt haben, hast du gesehen, was die schon wieder geschrieben haben. Also wir als Sportler sind jetzt nicht so, dass wir dann danach gleich reinschauen und uns die Artikel durchlesen. Ich denke, das wird einen dann noch fertiger machen, wie man in dem Moment sowieso schon ist. Ich meine, man hat genug dann mit sich selber zu kämpfen, dann braucht man nicht nur von den Medien auch noch so einen Druck von außen. Aber ja, man sieht, was ich halt ganz krass finde, mittlerweile diese Kommentare in den sozialen Medien von irgendwelchen Leuten, die sich im Sport einfach, ja, vielleicht auch nicht auskennen, wo selber vermutlich keinen Sport haben, keinen Bezug zum Leistungssport haben und dann einfach Aussagen machen. Ich finde, das ja, ist einfach sehr verletzend. Das haben die Athleten nicht verdient. Und ich meine, die versuchen jeden Tag 100% zu geben und es klappt halt einfach nicht immer.
Das kann man auf jeden Fall festhalten und so wie sich das anhört, jetzt nochmal zu den aktuellen DSV-Damen, weil es ja unterschiedliche Stimmen gab. Es gibt eben den Bundestrainer, der sagt, hey, alles gar kein Stress, wir gucken jetzt nicht so krass auf die Ergebnisse, wir wollen die da ranführen. Dann hat auf der anderen Seite die von dir vorhin schon erwähnte Maria Höfel-Riesch, die hat auch so Aussagen getätigt, jetzt kommt das Elend zum Vorschein und dass der Leistungsdruck, den sie noch kannte von früher, nicht mehr so da ist. Wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, auf welchem Lager wärst du eher?
Ja, also der Leistungsdruck ist schon noch da. Ich finde eigentlich, dass der mehr geworden ist wie früher, weil früher war es dann doch so, dass, also bei mir war es jetzt so, man war noch jung, man hatte noch nicht so den Druck, man hatte noch nicht so die großen Erwartungen an sich selber und ich finde, das steigert sich eigentlich von Jahr zu Jahr, dass man immer wieder den Erfolg bestätigen will. Also dass der Leistungsdruck jetzt weniger wird, das kann ich jetzt nicht bezeugen.
Ich fand letztes Jahr oder letzte Saison die Aussage vom Meyer Wolf, ich glaube, war das, der die Vicky so kritisiert hat. Das fand ich eigentlich fast eine Frechheit, muss ich sagen, wo er irgendwie gesagt hat, dass er einfach jetzt grob, ich weiß nicht mehr genau die Worte, irgendwie, dass er zu wenig trainiert und nicht richtig trainiert oder irgendwie zu faul ist. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt hat das, jetzt hört sie auf, jetzt siehst du, was dabei rauskommt. Wenn die nicht mehr da ist, die hat ja die Jahre alles abgefangen eigentlich, komplett im Speed, im Riesen. Also wenn man die Erfolge wegnimmt, dann die letzten Jahre bei den Damen anschaut im Alpinen, dann sind da nicht mehr viele Medaillen übrig und Gesamtweltcup-Plätze. Also das waren die wirklich extrem.
Ja, das war auch wirklich extrem. Ich denke, sowas passiert einfach aus der Emotion heraus. Er hat es ja dann auch wieder ein bisschen zurückgenommen, wo er sich dann ein bisschen mehr beruhigt hat. Und ich denke jetzt nicht, dass man irgendeinem Profisportler sagen kann, er trainiert zu wenig, weil wirklich jede Einzelne davon versucht, 100% zu geben, trainiert stundenlang am Tag und versucht, das Bestmögliche rauszuholen. Und ich denke, wenn man das nicht mehr macht, dann ist man nicht richtig in dem Sport, aber die, wo in dem Sport noch tätig sind, die machen das alle. Also die sind da wirklich zu 100% dabei. Das kann man sich nicht erlauben, dass man einfach nichts trainiert.
Okay, dann ich habe es dir vorhin versprochen, kommen wir noch zu schöneren Themen. Und zwar, wir haben es eingangs schon erfahren, du bekommst eine Tochter, soweit ich auch weiß, sehr bald. Und das ja doch auch jetzt recht, das nicht falsch verstehen, aber recht zügig nach dem Karriereende. Und da habe ich mich gefragt, ist es bei euch nach wie vor so, dass für, weil bei den Herren bekommt man das mit, das ist halt dann schon machbar. Dein besonderer Freund Jan Magnus Rieber ist Papa geworden. Karl Geiger, der war halt dann mal ein Weltcup-Stop weg, Kind ist doch nicht da. Und ist wieder zurück, aber ist es nach wie vor ein Thema, dass man einfach als Frau, als Athletin, dass es einfach nicht möglich ist, während seiner Karriere quasi ein Kind zu kriegen?
Nicht möglich würde ich jetzt nicht sagen. Ich denke, man sieht es immer wieder. Man sieht es jetzt beim Rodeln an den zwei Rodelmammis, an der Geisenberger und an der Diana Altberger. Die haben es jetzt auch wieder geschafft. Man sieht es auch immer wieder im Biathlon. Ich muss sagen, im Alpin habe ich es jetzt noch nicht mitbekommen, dass dann welche nach der Mami-Pause wieder zurückkommen sind. Ich denke, es kommt immer auf die Sportart drauf an. Also ich kann mir vorstellen, klar, im Biathlon ist okay, du gehst jeden Tag an deine Laufstrecke, du kannst dein Kind größtenteils mitnehmen. Im Skialpin ist halt schwierig, du kannst dein Kind jetzt nicht jeden Tag auf den Gletscher mit hochschleppen im Sommer. Sind halt einfach die Trainingsbedingungen ein bisschen anders. Aber ich könnte es mir jetzt nicht beim vorstellen. Langlauf da, nach dem Sport jetzt, nachdem ich Mami werde, jetzt wieder in den Skisport einzusteigen.
Beim Langlauf haben sie sich, da gab es so viele Langlauf-Mamis im Weltcup-Zirkus, dass die FIS sich schon darauf eingestellt hat und jeden Weltcup-Ort extra Wickeltische und so. In den Athletenbereichen gab es extra für die Mamis extra Bereiche, weil so viele eben dann wieder zurückkommen sind und dann oft war halt auch das Kind dabei. Also es war ganz cool oder sieht man ganz häufig da, aber ist wahrscheinlich auch nicht so einfach, dann wieder einfach so zurückzukommen, den Trainings, das Training wieder aufzunehmen.
Also es bräuchte bei euch auch einfach mehr Kinderkrippen am Gletscher, damit das...
Kinderbetreuung am Gletscher, das wär's.
Aber Tina, was ich auch noch fragen wollte, jetzt wo du aufgehört hast, wie schaut denn so dein neuer Alltag aus?
Ja, also natürlich jetzt momentan durch Corona sehr, sehr eingeschränkt. Nach der Saison war es jetzt so, dass ich mich wirklich erst mal ein bisschen aus einem rausgenommen habe, zur Ruhe gekommen bin. Ich war auch wirklich, für mich war es gar nicht schlimm, der erste Lockdown, weil ich mir gedacht habe, ich war jetzt 15 Jahre lang nur unterwegs. Es ist eigentlich gar nicht schlimm, wenn ich jetzt mal ein paar Monate nur daheim bin. Also das habe ich schon genossen, die Zeit mit Familie, mit Freunden, auch mit meinem Mann, die wirklich die letzten Jahre natürlich zu kurz gekommen ist. Und ja, habe doch noch viel Sport gemacht, aber halt das, auf das ich Lust hatte. Und... ja, natürlich dann mit der Schwangerschaft wurde das mit dem Sport jetzt dann auch immer weniger. Ging jetzt natürlich nicht mehr so wie davor. Da musste ich ein bisschen zurückschalten. Habe nebenher jetzt noch eine Weiterbildung gemacht zum Sport- und Fitnesstrainer, weil es für mich doch schon immer wichtig war, neben dem Sport auch noch was anderes zu machen. Genau, das war eigentlich jetzt so mein Alltag. Und klar, momentan ist es ja eingeschränkt. Jetzt hochschwanger will man sich auch nicht mit vielen fremden Leuten treffen in der aktuellen Situation. Und deshalb... bin ich viel daheim, bin viel am Spazieren, mache viel mit der Familie.
Das ist noch dazu noch eine letzte Frage, weil ich schon ganz oft gehört habe bei Menschen, die in unterschiedlichen, also auch unterschiedlich alt mit dem Leistungssport aufhören, dass es fatal sein kann, wenn man nicht richtig abtrainiert quasi, also auf ein Amateurlevel an Belastung für Herz und Kreislauf und so weiter zurückkommt. War das ein Problem mit der Schwangerschaft?
Nee, es ging. Ich denke auch, dass das sicher bei Ausdauersportlern, wie jetzt auch bei Vinzenz oder bei den Langläufern, sicher ein größeres Thema ist. Ich bin auch momentan immer nur ein bisschen am Trainieren, wenn man das Trainieren nennen kann. Also es ist jetzt nicht vergleichbar mit dem, was davor war. Aber man versucht sich natürlich zu bewegen. Ich habe jetzt aber nicht gespürt, dass es meinem Körper irgendwie schlechter dadurch geht. Also ich habe versucht, leicht abzutrainieren, aber ich denke, dass es wirklich bei Ausdauersport dann ein bisschen ausschlaggebender ist, auch jetzt mit dem Herzen.
Damit wäre ich eigentlich schon am Ende und wollte eigentlich nur fragen, wenn jetzt der Höllwies keine Option mehr ist, A, weil Lift weg, B, weil Klimawandel, wo soll deine Tochter Skifahren lernen?
ja, es gibt ja noch genug Skigebiete hier, also das denke ich, würde jetzt schon passen. Also ich habe damals am Sölleck angefangen, da am Wannenköpfle nur. Ich glaube, den gibt es ja jetzt auch, soweit ich weiß, nicht mehr. Das ist jetzt ein Sessellift. Damals war es, glaube ich, nur ein Schlepplift. Den gibt es ja nur. Also es gibt sicher nur genug Möglichkeiten, wo sie mit Skifahren anfangen kann.
Ansonsten, Vinzenz, du weißt jetzt, dass du mit deiner Schwangerschaftsplanung aufpassen musst mit Abtrainieren.
Werde ich machen.
Ansonsten sage ich von meiner Seite vielen Dank. Coco, hast du noch was?
Ja, ich wollte auch nochmal sagen, Tina, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Wir haben ja auch gestern noch kurz telefoniert und das ist alles einfach super reibungslos abgelaufen. Und ich denke, da spreche ich auch im Namen von uns drei einfach nochmal ein großes Danke an dich.
Dankeschön an euch. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, es werden alle ganz fleißig zuhören bei dem Podcast.
So, jetzt gab es sehr viel zu besprechen und ich glaube, wir haben so gut wie alles besprochen in der dieswöchigen Ausgabe She Happens. Es bleibt uns nur noch zu sagen, wie es weitergeht am Wochenende. Und Finzi, du bist an dem Ort, an dem am meisten passiert wahrscheinlich.
Ja, genau. Bei uns geht es ja Gott sei Dank jetzt auch wieder los mit dem Weltcup und wir sind in Ramsau am Dachstein, wie jedes Jahr vor Weihnachten. Und ja, da wird auch der Julian Schmid wieder dabei sein. Wir zwei werden zusammen anreisen. Der kommt jetzt als frisch gebackener Doppelsieger vom Continental Cup
aus den USA
zurück. Es waren seine ersten zwei Siege da und ja, es war cool, dass er das geschafft hat und jetzt darf er mit uns wieder im Weltcup dabei sein, hoffentlich mit wenig Jetlag und ja, es freut mich für ihn. Und außerdem in Ramsau ist natürlich noch Damen-Skispringen, wie wir schon mit der Katha letzte Folge besprochen haben. Und auch nordische Kombination Damen, erster Weltcup-Premiere.
Das wird auf jeden Fall ein Riesenspektakel. Und du hast schon gesagt, du nimmst auf Social Media, wo ihr eh unbedingt vorbeischauen solltet, bei der Coco at she.happens.pod auf Instagram, die Leute ein bisschen mit hinter die Szenen, wie das da so ausschaut in Ramsau. Und ansonsten, Coco, was haben wir noch? Biathlon ist nochmal Hochfilzen, nehme ich an.
Genau, die sind noch mal ein Wochenende da. Ansonsten, die Langläufer sind in Dresden.
Das wird spannend. In der Großstadt während dem Lockdown.
Ist schon ein bisschen komisch, ne?
Ja, da werden nicht viele Fans zu erwarten sein. Und man geht ja nur in die Stadt wegen den Fans.
Das ging auch so ein bisschen in die Hose. Also bei den Langläufern, die tun mir echt fast leid, da funktioniert irgendwie echt nichts so wirklich insgesamt. Die Skispringer sind... Also die männlichen Skispringer sind in Engelberg, auch wie jedes Jahr vor Weihnachten. Und die Alpinen sind?
Die alpinen Damen sind in Val d'Isère und die Herren sind in Gröden.
Beides Speed dementsprechend.
Genau.
Und ansonsten sind wir, glaube ich, durch. Social Media haben wir erwähnt. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr diese Folge gehört habt oder eine der anderen, wenn ihr uns abonniert, wo auch immer ihr uns hört und auch wenn ihr uns eure Meinung oder eure Gastwünsche oder generell jegliche Form von Feedback zu diesem Podcast mitteilt, könnt ihr auch über Instagram machen oder über die dementsprechenden Podcatcher, Podcast-Player. Ansonsten sage ich vielen Dank, gute Reise, Finzi. Ciao.
Ciao.